Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wieder weit von Führich und wieder gut. Und Stuttgart führt. Cema Andres. Möglichkeit Nedrier noch. Jetzt aber erstmal eine Möglichkeit für Stuttgart. Und das 2-0. Nicolas Nate. Natürlich.
Die Situation, die wir jetzt haben, ist einfach... Könnte nicht schöner sein, ich könnte es mir nicht schöner malen. Wir spielen noch ein Pokalfinale gegen die Bayern, gegen die beste Mannschaft, mit Abstand die beste Mannschaft in Deutschland, eine der besten Mannschaften in Europa. Es ist der perfekte Saisonabschluss, der perfekte Rahmen und wir fahren jetzt mit der Champions League im Rücken dorthin. Und das haben wir uns hart erarbeitet, haben sich die Jungs hart erarbeitet und aus meiner Sicht jetzt auch total verdient.
Leinen los, das war das Motto von Sebastian Hoeneß am Samstagnachmittag nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt und der Qualifikation für die Champions League. Der VfB hat es geschafft, ist am Ende der Bundesliga-Saison Vierter und spielt nächste Saison in der Königsklasse. Königsklasse ist das Stichwort. Felix Mahler in Ulm, ich sehe Sterne auf deinem T-Shirt.
Ja, man kann die alten T-Shirts wieder rausholen. Ist nicht so lange her, dass wir wieder Champions League gespielt hatten.
Das ist richtig. 2 Jahre danach ist man wieder dabei. Philipp Meisel, Grüße.
Die Besten! The Champions.
Ich habe mir tatsächlich ohne Scheiß überlegt, ob ich vom Handy das Ding einfach abspielen soll, aber ich habe Angst, dass die GEMA uns dann...
Die GEMA wird uns killen, Christian.
Ja, ja. Kommt dermaßen bei der Hymne, ja.
Dann lass lieber mich mit leicht angeschlagener Stimme da irgendwas runterträllern.
Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Wir sprechen über das, was sich am 34. Spieltag ereignet hat, natürlich, aber wir können euch jetzt auch schon sagen, dass wir einen großen Mittelpart haben. Manche von euch haben es vielleicht schon auf unserem YouTube-Kanal gesehen. Wir haben vor dem U19-Pokalfinale mit dem Coach Tobi Rathgeb gesprochen. Das Video gibt's auch als Videoversion bereits jetzt auf YouTube zu sehen. Ihr hört es jetzt auch hier im Mittelpart im Podcast für diejenigen, die dann im Auto unterwegs sind oder generell einfach unser Format von Anfang bis Ende durchhören wollen. Und natürlich blicken wir dann voraus auf das große Pokalfinalwochenende in Berlin. Ich würde sagen, lass uns einfach nochmal den Trainer direkt hören. Wir haben ihn zu Beginn ganz, ganz kurz gehört. Einfach nochmal ausführlich. Sebastian Hoeneß, der mit herausragenden Jubelszenen aufmerksam gemacht hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Bitte nochmal.
Spiel kriege ich, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Führen zur Halbzeit 2-0. Machen es am Ende leider nochmal spannend, obwohl wir dann relativ schnell auch nach dem 2-1 wussten, dass selbst eine Niederlage reichen wird. Deswegen waren so die Gefühle am Ende ein bisschen gemischt. Wir hätten gerne gewonnen und ja, uns mit dem Sieg aus der Saison verabschiedet am Ende. Es ist natürlich völlig egal. Wir sind mit Platz 4 in die Champions League eingestiegen. Ich möchte der Mannschaft, dem gesamten Club, ganz herzlich gratulieren. Das war eine sehr konstante Saison. In den letzten Wochen war sehr viel Druck drauf. Wir mussten, klar haben wir gehofft bis vor kurzem, dass vielleicht sogar 5 Plätze für die Champions League reichen. Dann war klar, es werden nur 4 sein. Wir wussten, wir haben ein sehr schwieriges, mit Abstand das schwerste Restprogramm aller Teams, die da oben mit um die Champions League gespielt haben. Und dann hatten wir ja dieses außergewöhnliche Spiel in Hoffenheim, wo wir ja fast schon weg waren. Jungs überragende Moral gezeigt haben. Dann natürlich ein Do-or-Die-Spiel gegen Leverkusen, wo wir mit unsere beste Saisonleistung gezeigt haben, was auch für die Jungs spricht. Und ja, heute war klar, dass es schwierig werden würde. Es war sichtbar, der Druck war groß, es war auch sichtbar. Ich habe es bei mir selber gespürt. Deswegen war es kein Leckerbissen. Das, glaube ich, hat jeder gesehen. Aber am Ende ja, sind wir auf Platz 4 und überglücklich darüber. Wer bin ich, dass ich die Jungs jetzt nicht feiern lasse? Es ist genug Zeit bis Berlin. Es gehört einfach dazu. Es war gerade so durch den Druck, es ist bei mir selber noch so, es löst sich jetzt langsam. Aber man muss dann auch feiern, wenn es an der Zeit ist. Und deswegen dürfen die Jungs machen, was sie wollen. Ich bin mir sicher, wir werden dann eine gute Woche wieder haben. Aber nein, es ist Champions League. Das ist was ganz Besonderes, vor allem wenn man auch überlegt, was in den Jahren zuvor passiert ist. Und deswegen muss man das unbedingt zu schätzen wissen, auch wenn man es vor 2 Jahren schon mal geschafft hat. Und so, deswegen alle Leinen los heute Abend.
Felix, der Trainer ist happy. Der Trainer sagt, das ist manchen vielleicht gar nicht so bewusst, gerade mit Blick, wo der VfB herkommt. Zum zweiten Mal in den letzten 3 Jahren Königsklasse, zum dritten Mal hintereinander international. Das ist schon eine Sache.
Ja, also das kann man nicht hoch genug hängen weiterhin. Also generell die gesamte Hoeneß-Geschichte, ohne jetzt nochmal komplett aufrollen zu wollen, aber was sich da seit April 23 getan hat. Du hast angesprochen, jede volle Saison von ihm nach der Heldentat, diesen Verein überhaupt in der Liga zu halten, noch aus der Ausgangslage, spielen die immer europäisch. Das kann natürlich vielleicht die Klammer machen von letztes Jahr, wäre es nicht in der Liga gewesen, dafür halt ein Pokalsieg. Und eben auch da, auch wenn ich weiß, dass ihr beide das wahrscheinlich immer gerne mal hättet als Auswärtskonnoisseure, aber es ist halt keine Form von dreimal Conference League. Wir reden über zweimal Champions League und einmal Europa League. Das sind halt Level, die sind schon absolut überragend und weiterhin auch, auch wenn natürlich der Verein wächst, der Kader sich verbessert, keine Selbstverständlichkeit für den VfB.
Ich darf verraten, dass Philipp Meisel noch am Dienstag in der Redaktion ganz kurz der Conference League nachgetrauert hat, aber das ist dann auch schnell gewichen, Philipp, weil das, was die Mannschaft geleistet hat, auch jetzt vor allem im Endspurt und das ja einfach vor Hoffenheim und Leverkusen zu bleiben, ist ein Statement und ist vor allem auch ein Statement auch für den Verein intern, aber auch nach außen, was die Außendarstellung und was das Renommee angeht.
Der Verein, der Club, der Trainer, die haben performt wie die Bedienung, eine gute Bedienung in der Besenwirtschaft. Weißt? Das Viertel nicht bis zum Eichstrich voll machen, sondern bis zum Rand oben, sodass die Oberflächenspannung gerade noch den Wein davon abhält, überzulaufen. Genau so, ja, bis an die Kante des absolut maximal Möglichen. Und das ist schon natürlich schön mit anzusehen, das schön begleiten zu dürfen. Und schön zu sehen, dass es eben doch noch in dieser Zeit des Turbokapitalismus möglich ist, einfach mit solider, guter Arbeit sehr weit zu kommen. Ja. Natürlich darf man nicht von der Hand weisen, auch der VfB Stuttgart hat ordentliche Finanzspritzen bekommen, ja, klar, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man sich von Rags to Riches so hocharbeitet, in so kurzer Zeit, dann heißt das nicht, an dem Geld festzumachen. Ja, weil sonst hätte man ja einen Kader auch da stehen, wo wir lauter 40, 50, 60 Millionen Euro Spieler drinstehen, die gekauft wurden, das ist aber nicht der Fall, die wurden entwickelt. Und das ist ein Riesenunterschied. Und diesen Unterschied, den macht der Trainer aus, maßgeblich, aber nicht nur er, auch seine ganze Staff drumherum, all die Leute, die da mitarbeiten. Und da kann man nur den Hut davor ziehen, den ich heute nicht aufhab. Du, Christian, du könntest, du hast einen auf.
Ich hab einen Hut auf und sag Chabot, ja, an der Stelle.
Jeff, sein Name ist Jeff. Ja.
Felix, vielleicht reiten wir noch mal ganz kurz durch diesen Samstagnachmittag. Ich glaube, glücklicherweise aus Sicht der auch mitgereisten VfB-Fans und vielleicht auch derer, die das ganz im Fernsehen oder im Radio oder in ihren Smartphones verfolgt haben, lief das alles schon sehr früh sehr gut für den VfB. Auch was die Parallelergebnisse anging und dann hat man dann auch selbst das 1-0 gemacht.
Es war ein untypischer VfB-Nachmittag, weil dieses ja. Gefühl von Sicherheit war, glaube ich, bei den meisten Fans schon davor da, im Sinne von Selbstbewusstsein mit der Leistung nach Leverkusen, mit dem, was man weiß, was bei Frankfurt gerade so abgeht und eben nicht abgeht. Aber dann die Ergebnisse extrem schnell, die Führung von Gladbach, auch selbst wenn man da noch ein bisschen drauf geschaut hat, Freiburg führt gegen Leipzig, das heißt für Frankfurt ging es auch eigentlich um nichts mehr. Dann gehst du selber früh in Führung, wie so ein bisschen erwünscht, nach 10 Minuten tatsächlich mal ein Tor nach Ecke. Das lief schon alles ziemlich geschmeidig durch, auch wenn es am Ende ein 2-2 wurde, durch die restlichen Plätze hat sich nie was groß getan, auch Leverkusen seinen Job nicht erledigt, was ja auch so ein bisschen ja besonders war in dieser Saison, weil oft ja das Gefühl zumindest da war, Spieltage liefen eher mal gegen den VfB, der lief für den VfB, aber er hat natürlich auch selber seine Hausaufgaben erledigt.
Und Philipp, ich habe ja in der vergangenen Woche wirklich fast schon gebetsmühlenartig gesagt, Hoffenheim ist eine sichere Nummer. Hoffenheim holt 3 in Gladbach. Da lag ich schön daneben, aber ist ja auch gut aus VfB-Sicht.
Ja, da lagst du schön daneben. Ich auch. Ich hatte, mein Bauchgefühl war klar, Mönchengladbach schlachtet die, warum auch immer. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, so zu tippen. Und hab dann ein vorsichtiges Unentschieden gesetzt, wurde aber dann eines Besseren belehrt. Ja, es ist komisch. Also, aber erinnert ihr euch noch, wie wir uns vor 2 Wochen darüber unterhalten haben, wie Andrej Kramaric seine Truppe in der Luft zerrissen hat, in der Mixzone ja. Nach dem Spiel gegen den VfB? Möglicherweise hat er es geahnt. Ja. Möglicherweise hat er einfach aber auch nur in einem Moment, wo alle gedacht haben, ja, 3-3 gegen die, kann schon machen und so, super Spiel, dies, das, einfach nur den Kern benannt dessen, was halt ein erfahrener, international auch schon mit allen Wassern gewaschener Profi ebenso sieht in der Mannschaft, die du von außen nicht siehst, auch vom Fernseher nicht siehst. Ja? Und auch ich habe das nicht gesehen, auf der Tribüne sitzend. Ja, die haben für mein Empfinden ein solides Spiel gemacht. Ja, da aber, ja, da ja. war André war dann uns allen einen Schritt voraus und dann gab's die Quittung von einer Mönchengladbacher Mannschaft, die ja mit wankelmütig noch sehr höflich umschrieben ist, was die da so runterzocken seit Jahren, nicht erst seit dieser Saison. Und, aber am letzten Spiel haben sie gemeint, jetzt bummst du mal einen raus hier heute. Ja? Und dann hat's halt die Hoffenheimer erwischt.
Kann man mal machen. Zumal, also klar, wenn man sich jetzt die drei Spiele, sag ich mal, die für den VfB relevant waren, anschauen, dann, ja, wenn es blöd läuft, wenn es, wie Felix sagen würde, ein normaler VfB-Spieltag wäre, macht vielleicht Bahoya das 1-0 für Frankfurt, Kramaric hatte eine Riesenchance für Hoffenheim, als es noch 0-0 stand und Schick hatte eine Elfer in Leverkusen. So, das ist alles nicht passiert, sondern es ist genau gegenteilig gelaufen. Und klar, wenn man sich am Ende die Tabelle anschaut, jetzt der VfB mit 62, Hoffenheim mit 61, am Ende zeigen sich zwei Dinge. Punkt 1, ich bin froh, dass ich mich bestätigt sehe am Ende der Saison, jeder Punkt zählt. Auch ein Unentschieden mal gegen Bremen, was dann vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirkt, aber am Ende kann jeder Punkt wichtig sein, auch solche. Und zweitens, ja, wenn man die Rechnung mit 62, 61 ganz einfach aufmacht, kann man schon sagen, an dem Spiel in Sinsheim lag's, weil wenn die Hoffenheimer da plus 2 haben, aus dem Spiel der VfB ein weniger, dann ist eben Hoffenheim Vierter. Und ich glaube, Herr Kramaric hat das schon sehr richtig geahnt, dass das vermutlich vorentscheidend gewesen sein könnte. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Und dann, um den Fokus auf den VfB zu richten, hat es der VfB in der ersten Halbzeit, man sagt, glaube ich, heute neudeutsch, klinisch gemacht. Also das Spiel war gar nicht so spektakulär, aber der VfB macht seine erste Glocke in der 10. Minute nach einer Ecke direkt und dann in 45 plus 4. Und ich glaube, dieses Tor von Nati, wunderbar wieder vorbereitet von Führich und Undav, direkt vor der Pause, als alle anderen Spiele übrigens schon in der Kabine waren, ich glaube, das war so, als ich dann wahrscheinlich auch in den anderen Stadien dieses Ergebnis rumgesprochen hatte, der VfB für den Frankfurt 2-0. Das war nicht nur für den VfB und für die Köpfe der VfB-Spieler wichtig. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Downer für alle anderen, die irgendwie noch Hoffnungen hatten auf die Champions League, oder? Das lief für den VfB-Spiel filmtechnisch, Felix, schon super. Auch damit, dass du halt dann in 5 Minuten aus zwar unglücklichen Gründen, aus nicht schönen Gründen auch, was sich in Frankfurter Block teilweise abgespielt hat, war echt unschön. Aber aus diesen Gründen warst du halt 5 Minuten hinten dran und das hat der VfB dann sportlich eben für sich genutzt.
Und wie du es gesagt hast, es hat nicht so viel gebraucht. Also es wird bei den Daten nachher aussehen, es war jetzt alles andere als eine besondere VfB-Leistung. Entsprechend auch alles andere als eine besondere Frankfurt-Leistung, wenn dann trotzdem so eigentlich mit so einem verdienten Gefühl von, jo, ist schon okay, dass wir hier führen. Vielleicht ist das zweite eins zu hoch, aber es ist dann individuell einfach überragend rausgespielt. Dieser kleine Chipball von Führich rein, unterpflegten ab. Und dann ist Nati da, frisch nach Vertragsverlängerung. Und dann habe ich auch Sachen erlebt, die man lange nicht mehr so erlebt hat, wie lange noch in die Pause reingesungen wurde. Ich glaube, ja. In der Pause haben sich die meisten Richtung Champions League gesungen, final, auch wenn man natürlich so ein bisschen die Klarheit noch möchte. Und ich hatte auch Kollegen um mich rum, die noch sehr, sehr lange auf 90 plus 7 in Leverkusen waren, weil was ist denn, wenn die jetzt noch treffen und in Führung gehen, dann könnte ja Frankfurt auch noch. Also man ist ja schon ein bisschen geschädigt, sag ich mal, aber ich glaube, mit dem 2-0 waren sich schon die meisten sicher, jetzt haben wir's.
Also, was natürlich auch verrückt war, ich kenne Menschen, die in Frankfurt in der Halbzeitpause am Bierstand waren und plötzlich eine Push-Meldung auf ihr Handy kriegen, Rot Lämperle. Also du warst da noch in der Halbzeit, da ist der schon vom Platz geflogen. Und und irgendwie war dann, glaube ich, sehr früh klar, das geht in die VfB-Richtung. Ich glaube, Philipp, dass dann hinten raus die Eintracht noch durch 2 Elfmeter, die beide ein bisschen unglücklich zustande gekommen sind, ausgleichen konnten, hat, glaube ich, einige, auch die Spieler, glaube ich, kurz ein bisschen gefuchst, aber hinten raus hat sich das dann schnell aufgelöst und vielleicht war das für die Grundstimmung in diesem Frankfurter Stadion auch gar nicht so schlecht, dass die nicht 0-4 verloren haben.
Würde mich auch fuchsen, wenn ich so eine Führung, so eine komfortable so hergebe, ja.
Ja.
Immerhin hatte Johnny Burkhardt so die Möglichkeit, noch zweimal spanische Schimpfwörter Richtung Bank zu rufen. Ja.
Küsschen aber hat er geschickt.
Küsschen. Ja, natürlich hat er Küsschen. Ja. Ja. Verpackt als Küsschen. Aber ja. Wenn du das übersetzt, war das alles andere als Küsschen. Aber gut.
Um einen ehemaligen Frankfurter Trainer zu zitieren, ist total Bullshit. It's not a bar. Ja. Und was auf keinen Fall Bullshit ist, ja, was auf keinen Fall Bullshit ist, das sind die Zahlen, Daten, Fakten von Felix.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Entschuldigung, Felix. This is not a bar. Jetzt darfst du loslegen, Felix. Du hast tatsächlich zu diesem Spiel noch ein paar Daten rausgeholt, vielleicht auch so ein bisschen den größeren Blick. Der VfB hat am Ende Platz 4 geholt und das verdient, oder?
Das ist erstmal Top 5 Überleitungen unserer Podcast-Saison bisher. Also die fand ich schon sehr stark. Ich habe die üblichen Daten dabei. Den richtig großen Saisonrückblick machen wir ja dann nach dem Pokalsieg erst. Gehen wir rein mit den Expected Goals. Das sind 2,48 bei Frankfurt, 1,42 beim VfB. Da darf man immer nicht vergessen, beide Elfmeter von Frankfurt sind 1,5 zusammen so circa, zeigt aber trotzdem, dass, wenn man es abzieht, dass er nicht wirklich unverdient ist, der Punkt der Frankfurter, ist schon okay so, Schüsse aufs Tor 7-7, Großchancen 3-5, Ballbesitz sogar die Frankfurter mehr, 55%, der VfB mit 45% den drittniedrigsten Wert gespielt, auch das ist sehr untypisch. Für VfB-Gegner war es ein guter Wert, was die Pässe angeht, 486 Stück bei Frankfurt, 367 beim VfB, was ein relativ niedriger Wert ist. Und das Spannende ist da, der viertbeste Wert der VfB-Gegner wäre der drittschlechteste Wert der Bundesliga-Saison beim VfB. Also da ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Passquote war auch höchst untypisch, dass der VfB da unterliegt. 79% bei Frankfurt, 77% beim VfB. Das ist der geteilt schlechteste Wert des VfB, den sie da in Frankfurt gespielt haben. 6-6 Ecken waren es noch. Wie gesagt, auch mal einen erfolgreich zu Ende gespielt. 116,27 Kilometer Laufleistung, 115,51 Kilometer. Ist beides nichts Bewegendes. Sprints hat der VfB einen mehr gezogen. 134 zu 135. Und da können wir jede Woche auch selbst in so einem, was die Daten jetzt mal angeht, rein das angeschaut, nicht so besonderen Spiel. Da liefern sie immer 113 gewonnene Zweikämpfe, Frankfurt aber auch 110. Das ist Platz 3 bei den VfB-Gegnern und Platz 7 beim VfB. Und auch Fouls waren sie beide echt gut dabei. 14 Stück bei Frankfurt, 12 beim VfB. Auch das ist vergleichsweise hoch. Damit noch ein paar weitere Geschichten, wie wir es kennen. Frankfurt hat jetzt keines der letzten 5 Spiele gewonnen und nach 5 Europacup-Jahren in Folge zum ersten Mal wieder Europa verpasst. Erstmals diese Saison spielt der VfB in 2 Bundesligaspielen in Folge mit der gleichen Startelf. Das fand ich auch einen interessanten Wert. Das ist sonst immer sehr viel Rotation. Und der VfB hat in dieser Saison 9 Strafstöße verursacht. Die drittmeisten, auch die haben gepasst, wobei ich müssen wir nicht tun, aber fast noch lieber ein bisschen auf den zweiten gucken würde, weil ob das pfeifbar ist, weiß ich nicht. Was auf jeden Fall stark ist, ein Erfolgsgarant, nicht nur diese Saison, aber auch saisonübergreifend vom VfB, ist 21 Auswärtsspiele in Folge mindestens einmal getroffen. Die Serie hält weiter, die tragen sie auch die nächste Saison weiter. 62 Punkte, Champions League, hat Chris schon angesprochen, ist die 5-beste Punktzahl des VfB in diesem Jahrtausend, also immer auf die Erste Liga bezogen, logischerweise. Nübel, auch der, vielleicht so ein bisschen unter Radar, beendet die Saison als der Torwart, der die meisten Tore verhindert hat, 11,3 erwartbare Tore. Jetzt der vermutlich Nachfolger Dennis Simon ist noch in der Relegation gefordert gegen Wolfsburg. Auch da ist so ist noch nicht so noch nicht ganz vorbei. Und ohne es jetzt nochmal nachgeprüft zu haben, aber es müsste, glaube ich, das dritte Tor nach Ecke gewesen sein diese Saison, das sich Schema da rausgenommen hat. Und wie gesagt, größere Saisonrückblick kommt dann nach dem Pokalfinale. Kleiner Ausblick trotzdem schon mal. 27. August wird wieder ausgelost. Und die Imitationen, die könnt ihr besser.
Good evening, ladies and gentlemen. Du wolltest auf Giorgio Marchetti hinaus. Nee, ich hab heute genug Leute imitiert.
Ich habe die ganze Zeit jetzt so eine Trainer-Wutreden-Remix-Nummer im Kopf. Ja, so Trapattoni, Lambadia, Riera. It's not a bar. Flasche leer. Die Trainer sind ja nicht im Mülleimer von alle Menschen. Und so.
Da sollten wir vielleicht einen deiner Lieblings-Instagram-Accounts vielleicht mal anfragen von genau, dieser DJ, richtig. die hinter alles ein Beat hinterlegt. Ja, könnte man drüber nachdenken.
Ja. Das ist ein Rabbit Hole vom Allerfeinsten, liebe Leute.
Kommen wir zurück zu den Themen, weswegen uns die Leute eigentlich hören, nämlich Fußball. Felix hat es gerade angesprochen. Zum einen vielen, vielen Dank für die Zahlen, Daten, Fakten. Zum anderen, du hast es angesprochen, Auslosung Ende August. Es gibt schon jetzt Eckdaten, die klar sind. Mittlerweile könnte man fast schon sagen, aus VfB-Sicht kennt man das Spiel. Es wird 8 garantierte Spieltage geben. Es wird eben Ende August gelost. Es wird im September losgehen mit einem länger gezogenen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Spieltag, der exklusiv der Champions League gehört. Es wird Ende Januar am 8. Spieltag einen Mittwochabend geben, an dem alle Spiele zeitgleich stattfinden. Weiterhin der Modus, wie man ihn kennt, die ersten 8 gehen direkt ins Achtelfinale, die Plätze 16 bis 24 in die Playoffs. 25 bis 36 scheidet aus. Es stehen schon viele, viele Teilnehmer fest. Unter anderem der erste Lostopf. Ich meine, da fehlt nur noch Liverpool, die theoretisch, also die das rechnerisch über die Liga zumachen müssen. Ansonsten steht da schon alles fest. Die meisten Teilnehmer über die Ligen sind schon klar. Philipp und ich schauen ganz besonders auf das, was dann noch bis in den August hinein in den Quali-Runden stattfindet.
Wie heißt dieser Niederländer mit der Seite? Ich kann mir es nicht mehr merken. Das ist so schlimm. Früher konnte ich das alles abrufen. Heute irgendwie scheine ich alt zu werden. Wie heißt dieser Typ, mit der immer diese Seite macht?
Bert Cassis.
Bert Cassis, ja.
Da, wo auch dann quasi schon über die Koeffizienten so richtig schön oldschool die Lostöpfe drin sind. Man kann jetzt auch schon sagen, wenn nichts ganz Außergewöhnliches passiert und das ist fast ausgeschlossen, wird der VfB wieder im vierten Lostopf landen, weil der Koeffizient schlicht und greifend noch nicht ausreicht. Aber es gibt ja spannende Gegner. Schon,
also www.https://cassiesa.net, also cassiesa.net/UEFA, da findet ihr den tagesaktuellsten Übersichtsstand, wer denn wann wo möglicherweise in welchem Topf gegen wen irgendwann und so weiter mal Fußball spielen. Großartige Seite. Ich bin ein großer Fan.
Sie sieht einfach
eines
so wunderschön
der
aus.
Besten Bookmarks. Ja, das sieht aus so wie so Windows 98. Du hörst im Hintergrund noch so die Bits und Bytes durch die Leitung fliegen. Großartig. Eine Wahnsinnsseite. Top Typ.
Dann machen wir einmal ganz kurz, um den Blog abzuschließen, weil wir echt noch andere Dinge haben. Aber jeder darf einen Wunschgegner raushauen, den er gerne hätte, auswärts in der Königsklasse. Bitteschön, Herr Meisel.
Real Betis Balompi.
Oh, nicht schlecht.
Betis Sevilla, im deutschen Sprachraum genannt, für mich natürlich auch wegen den Farben, aber nicht nur deswegen ein absolut geiles Reiseziel, weil Sevilla kennen wir zwar schon, waren wir schon ein paar Mal, ist trotzdem geil, aber viel wichtiger ist, es gibt, glaube ich, kaum einen Club im europäischen Fußball, der so sehr für seine Stadt und für seine Bürger und für andalusisches Herzblut steht, wie das Betis tut. Es ist eine überragende Atmosphäre in diesem Stadion, auch wenn sie dort nicht spielen werden, weil sie durch einen Umbau gerade umgezogen sind in ein anderes Stadion. Aber nichtsdestotrotz, das werden oder würden Tage sein unter der Sonne Andalusia, wie Carlos Urbina sagen würde. An die würden wir uns lange erinnern, ja, und das ist was mir halt einfach besonders was gibt einfach. Ich mag das gegen solche Clubs zu spielen, wo halt auch jede Menge Tradition und Geschichte und Kultur einfach dahinter steht, ja, und das kannst du zwar von Liverpool und Manchester auch sagen, aber da gibt's halt zum Beispiel keine Atmosphäre mehr in diesen Stadien. Das ist zu einem reinen Touristenauflauf verkommen, ja, also in Anfield Road alles schön und gut, aber da, wenn du da von den 50.000, die da reingehen, noch 10.000 Liverpool-Fans findest, dann bin ich mal gespannt, ob du das schaffst, weil das sind einfach, die Leute sind da eigentlich nicht mehr da. Und das ist schade.
Und ich sehe Felix Mahler grinsen, weil er wahrscheinlich Liverpool auf dem Zettel hat, oder? Täusche ich nicht.
Es wäre ein Verein, der, wo ich auch große Sympathien zu hatte, auch einmal schon im Stadion war. Aber ich habe kurz mal ein bisschen geschaut, wer alles schon qualifiziert ist und ich muss leider ja auch mitgehen bei Philipp. Das ist ja, also, da musst du halt ein großes Spiel haben, was ich damals zum Glück hatte, als ich da im Kopf entstand. Sonst passiert da nicht sonderlich viel. Wäre natürlich trotzdem cool, Liverpool zu machen. Aber da ich jetzt rausgefunden habe, dass es noch ein bisschen stehen wird, um dieses Stadion auch noch zu erleben, Inter Mailand.
Oh ja.
Das ist natürlich auch großartig, das stimmt. Also das sehr gut. Würde noch reichen für ein Spiel im alten, Anführungszeichen, ja. San Siro, ja.
Das ist, muss mich gerade mal bestätigen.
So ein herrliches Stadion. Ich find's so schade, dass es das nicht mehr lang gibt, aber allein dort diesen Rollweg da nach oben zu gehen, wo du da über diese Säule hochläufst, wenn du Zeitraffer abspielst, sieht es aus, als würde da irgendwie ein Gesamtkunstwerk entstehen. Giuseppe Merzer Stadion, herausragend. Ja, herausragend.
Das ist, groß. Das ist
bin
tatsächlich
ich, ja. Auch dabei, Felix, sehe ich auch so. Ich bin tatsächlich, ich fände Atletico mal geil. Ja, der VfB hat jetzt schon gegen Real gespielt, aber ich würde gerne ein bisschen die laute, ungestüme Seite Madrid sehen und einfach auch mal Diego Simeone ausrasten, so 15 Meter von der Coaching-Zone entfernt.
Und Nico González wieder treffen. Ja,
ja. Richtig, Nico González, der spielt. Und wenn sie es durch die Quali schaffen, natürlich muss ich auch nicht sagen, Dinamo Zagreb.
Ja, was dann wäre eine Podcast-Folge ohne Referenz, Felix? Da könnten wir jetzt beide wahrscheinlich die ganze Woche nicht schlafen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Sehr gut.
So, wir träumen schon, kommen schon ins Schwelgen, dass da alles Zukunftsmusik, dann weit ab Herbst, aber die ersten Infos konnten wir euch hoffentlich schon geben. Wir machen an der Stelle eine kurze Pause und machen weiter mit einer weiteren Erfolgsgeschichte, die der Verein mit dem Brustring am vergangenen Wochenende geschrieben hat. Bis gleich.
Werbung. Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de. Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Jetzt Fehlpass, jetzt Möglichkeit für den VfB. Mal mit einer Einzelaktion vielleicht die Chance für die Stuttgarter. Und da ist die erneute Führung. Das ist das, was diesen VfB auszeichnet. Und es ist Con Karangelis. Du darfst dir keine Schwäche leisten gegen die Stuttgarter. Dazu sind sie individuell einfach zu stark. Sie brauchen nicht viel. Sie brauchen keine große Dominanz, um so ein Tor zu machen. Jetzt ist Feierabend. Der VfB Stuttgart ist deutscher B-Juniorenmeister 2026. 3:2 Sieg bei der TSG Hoffenheim. Es war ein tolles Finale. Und der VfB ist ein absolut würdiger Titelträger. Das 28. Spiel in Folge ohne Niederlage. Es war eng, es war spannend, es war fast ein bisschen dramatisch. Aber dieser VfB hat alle Hürden gemeistert.
Die U17 des VfB Stuttgart ist deutscher Meister. 3:2 Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim in einem turbulenten Spiel, in dem viel los war. Ein Philipp Meisel war am Samstag im Dietmar-Hopp-Stadion, habe ich mir sagen lassen. Riesenerfolg für die Jungs, wie war's denn?
Kalt. Es war erstmal richtig kalt da. Ja, ich habe mich etwas verkalkuliert bei der Klamottenwahl und das Dietmar-Hopp-Stadion steht auf dem Berg oben in Hoffenheim. Es ist so ein bisschen ähnlich wie das Gazi-Stadion auf der Waldau auch. Das heißt, es ist quasi, also wenn man die Tore nimmt, ist es West-Ost ausgerichtet. Und das bedeutet, dass da halt ordentlich Zug drin ist. Also Wind, einfach Wetterbedingungen nochmal andere sind, wie wenn eine ganze Rückwand einer Tribünenseite das Wetter blocken würde. Dementsprechend kalt. Aber das Spiel war herzerwärmend.
Oh.
Ja, weil es, also anfänglich ganz klassisch, ersten 5 bis 10 Minuten hatten sie alle die Hosen gestrichen voll. Nur bei einem lief es ganz flüssig. Das war Malik Mosrati, der hat dann quasi das Ding aufgemacht, hat ein erstes VfB-Tor erzielt. Mit einem wunderschönen Banger in den Knick rechts oben rein. Und dann ging es auf. Also dann hast du richtig gemerkt, so jetzt ist hier ein Fußballspiel am Start. Und wie dann halt Jugendfußball so ist, er ist oft etwas naiv, dafür aber auch komplett hemmungslos. Wer auf sowas steht, ja, der ist da gut aufgehoben. Und man hat dann irgendwann gemerkt, so Hoffenheim hat die ersten 30 haben den gehört, und dann Mittelpart VfB und hinten raus war dann eigentlich Hoffenheim wieder die stärkere Mannschaft. Aber der VfB hatte die besseren Einzelkönner. Und der Unterschied war nicht nur, dass sie die besseren Einzelkönner hatten, sondern dass diese Einzelkönner halt auch eine Mannschaft gebildet haben. Und dann bist du schwer zu schlagen. Und schlussendlich waren es 3 herausragende Einzelaktionen, die VfB-Tore gemacht haben oder gebracht haben. Und somit auch den verdienten Sieg, obwohl die Hoffenheimer sich wirklich mit allem, was sie hatten, dagegen gewehrt haben. Aber am Ende hat sich die bessere Mannschaft verdient durchgesetzt.
Du hast es gesagt, auch Nachwuchsfußball ist oft so ein bisschen Wild West. Also die Ergebnisse des VfB in der K.O.-Runde waren jetzt 9-0, 6-0, 5-4, 3-2. Viele, viele Tore. Aber ich würde ganz gerne, vor allem weil wir es auch parallel in unserem Chat davon hatten, über die Idrisi-Szene in der ersten Hälfte sprechen, als der VfB noch 1-0 führte und eine unfassbare Abwehraktion, ja, die da das 1-1 verhindert hat. Fast schon Günther Schäfer-Style, wenn du mich
fragst. Das war ein Tor, also es war ein klares Tor. Der Hoffenheimer Zehner, warte mal, ich habe hier noch den, jetzt knistert.
Das Internet ausgedrückt.
Nein, ich habe noch die Startaufstellung hier vom Samstag, warte mal kurz. Der hieß
Nevio Zumpano, auch noch guck mal, der Name wie ein Zirkusdirektor, super. Also, der war eigentlich schon, der war an Tom Walz vorbei, das Tor war leer, der will einschieben, schießt und aus dem Nichts kam plötzlich Idrisi angeflogen, Alman Idrisi, der so eine Mischung gespielt hat zwischen Innenverteidiger und Vorstopper beim VfB, zentrale Verteidigungsposition. Und der kommt da aus dem Nichts angeflogen und blockt diesen Ball. Es war ein klares Tor. Also das war einfach, um in Felix Sprache zu sprechen, XG 300 oder sowas, keine Ahnung. Der war drin, ja. Den hatten alle schon drin gesehen. Die Hoffenheimer Eltern um mich rum sind aufgesprungen und haben Kaffee verschüttet vor lauter Jubel. Und dann kommt da halt noch einer angeflogen und blockt das Ding. Das war eine ganz, ganz entscheidende Schlüsselszene in der Partie.
Ja, weil sie das 1-1, sagen wir mal, ein bisschen rausgezögert hat. Das ist ja dann nach der Pause gefallen. Also mit 1-0 ging es in die Pause und dann Ausgleich, Ecke, Kopfball. VfB aber immer in Führung gegangen, Recupero mit einem schönen Tor aus Spitzenwinkel zum 2-1. Dann fällt das 2-2 und dann hast du es angesprochen. Da war Hoffenheim eigentlich dran. Die hatten nochmal eine Riesenchance, Spieler frei vom Kasten, knapp vorbei. Und dann eben, wir haben es da gerade zu Beginn unseres NLZ-Parts gehört, fällt dieses 3-2. Und was ich dann gut fand, ist, dass sie es dann in den letzten 15 Minuten mit Nachspielzeit dann auch ordentlich wegverteidigt haben. Mit viel Ballbesitz, mit viel Kontrolle und dann die ganz großen Chancen nicht mehr zugelassen.
Ein rundum gutes Fußballspiel von der Mannschaft durch die Bank. Also alle, erste Elf, die reinkamen, Trainer, die haben da alle einen Top-Job gemacht. Auch das Jungwirth, der sein letztes Spiel für den VfB als Trainer gemacht hat, was vorher schon klar war, der geht zu Ulm. Wir haben es damals exklusiv berichtet. Der hat sich so, sag ich mal, der hat undogmatisch gehandelt, sag mal so. Ja, er ist schon ein Trainer, der sehr großen Wert darauf gelegt hat, oder legt, ja, dominantes Auftreten, immer nach vorne, erster Ball muss immer vorgespielt werden, wenn es geht, durch die Mitte aufbauen und so weiter. Und von all diesen Dingen hat er sich da verabschiedet sozusagen, ja, und hat gesagt, der Jungs, die machen das schon und die haben es dann halt, wie du sagst, Christian, recht, im Stile einer Spitzenmannschaft sehr solide runtergezockt. Und dann kommt Konstantinos Karangelis, von dem werden wir noch viel hören. Ich habe den Namen hier auch schon ein paar Mal gehört, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt. Der Typ, Alter, der schnappt sich einen Ball an der Mittellinie, guckt sich aus, wo geht's zum Tor, wer steht mir im Weg, die mache ich alle kurz frisch und dann haue ich das Ding einfach da rein. Ja. Also wirklich eine Einzelaktion vom Allerfeinsten. Und ist dann später auch ein Man of the Match geworden, obwohl es seine einzig wirklich gute Aktion in dem Spiel war. Also hätte es andere gegeben, meiner Ansicht nach, aber das tut nichts zur Sache. Da immerhin entstand ein ikonisches Bild mit dieser kleinen Mini-Statue und dieser Pokal-Endspielbrille, die er von den Profis irgendwie hatte. Und ja, also richtig schönes Ding. Ihr habt ja bestimmt auch schon bei uns auf den Seiten dann am Samstag entsprechenden Content gefunden. Auf Instagram gab es ein Video gleich und so. Also wir haben da jede Menge versucht für euch hinzustellen. Und schlussendlich war es ein schöner Abschluss für diesen Jahrgang. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit September ungeschlagen. 28 Spiele in Folge ohne Niederlage. Ja, den 8. Titel in dieser Altersklasse in Deutschland geholt, Rekordmeister damit, gleich auf mit dem BVB, die haben auch 8 Titel. Das ist einfach eine richtige Hausnummer und dieser 2009er Jahrgang, der dann zu großen Teilen nächstes Jahr bei Tobi Rathke mit nur 19 aufschlagen wird, der ist zum, jetzt, wie heißt diese, es gibt doch diesen Werbespot, Moment mal, von so einem, glaube ich, Hühnchenbrater. Finger licking good. Ja? So, also, das wird zum Zungeschnalzen, sage ich euch, nächstes Jahr.
Sehr schön. Und Felix, man sieht das ja auch, dass gerade im Nachwuchsfußball einfach solche Erfolge wichtig sind. Und ich bin auch der Meinung, Philipp hat gerade die Siegesserie angesprochen, die hat noch ein Stück weit so ein Selbstverständnis. Uns kann nichts aus dem Weg werfen. Wir ziehen das Ding auch vor allem gerade gegen in der vergangenen Woche gegen Augsburg im Halbfinale, als man zwischenzeitlich 1-3 hinten lag, die haben so diese Gewinnermentalität.
Ja, da hat man ja spezifisch drüber gesprochen, über die Aufholjagd noch und Verlängerung, nachdem du eigentlich gefühlt der Größus warst mit den 6-0 und 9-0. Also das ist schon eine beeindruckende Serie. Auch die 28 Siege in Folge oder ungeschlagen in Folge. Es ist, egal in welcher Altersklasse, glaube ich, eine Geschichte, die, wenn das irgendeinem Bundesligisten gelingt, irgendeinem Premier League Verein gelingt, dann hast du hier Schlagzeilen über 2 Wochen lang oder über die gesamte Zeit eigentlich lang und jede Woche einen neuen Artikel dazu. Sie sind immer noch umgeschlagen. Das ist schon eine Wahnsinnsserie. Jetzt hat natürlich leider der Verlust des Trainers ein Thema. Heute Dienstagvormittag war hier Vorstellung in Ulm. Gucken, was er hier so reißen kann in der vierten Liga dann. Aber auch da kann man sich beim VfB, glaube ich, mittlerweile sicher sein, dass da was Solides nachkommt. Das haben sie auch oft bewiesen, dass sie gut nachbesetzen können. Deswegen wird es auch wahrscheinlich nächstes Jahr vielleicht nicht ähnlich, aber auf jeden Fall gut weitergehen.
Das war auch so eine Thematik, so nach meinem Stand ist es auch deswegen, hat es sich noch ein bisschen hingezogen von unserer Exklusivmeldung, bis dann wirklich Vollzug war, weil der Daniel wollte den Christian Brauer mitnehmen, also seinen Co-Trainer. Und der VfB hat gesagt, nee, Trainer bilden wir hier selber aus, wir brauchen den Brauer, der macht jetzt hier dann deine Nachfolge. Und so ging es noch hin und her, mussten Verträge aufgelöst werden, dies, das, Ananas, solche Geschichten halt. Ja, aber ich glaube, so ist es für alle Seiten ein ordentlicher Deal entstanden. Ulm kann sich freuen, einen richtig guten Trainer zu haben, der früher auch auf höchstem Level gespielt hat und der richtig brennt. Das ist ein Typ, der brennt. So, ja. Und der VfB hat eine solide Nachfolge gefunden und dazu halt einen richtig, richtig guten Talentepool gerade da am Start in diesem Segment, so auf, sag ich mal, U16 bis Übergang U19. Da ist echt einiges los an vielen guten Spielern. Und das ist ja dann oft so auch, manchmal ist es ja gar nicht so wichtig, wie gut der Trainer ist oder wer der Trainer ist. Wenn du gutes Material hast, wenn du gute Jungs hast, dann regelt es das schon. Ja. Und das ist da zu erwarten aktuell.
Franz Beckenbauer hat, glaube ich, damals mal gesagt, bei so einer Mannschaft, wo es lief, da kannst du jetzt eigentlich auch einen Hydranten an die Seitenlinie stellen. Das funktioniert. Aber das soll tatsächlich nicht die Arbeit dieses Trainerteams überhaupt
nicht. Nein, gar nicht.
Aber ganz im Gegenteil. Riesenleistung. Und Philipp hat es angesprochen, Christopher Brauer, früher Co-Trainer, rückt jetzt nach, wird neuer Cheftrainer, der Rest des Co-Trainerstabs bleibt erhalten. So, das ist die Konstanz einfach gewahrt auf der Position, auch in der U17. Die U21, um da das auch noch zu erzählen, die hat auch nochmal Wildwestfußball, Philipp, gegen den feststehenden Meister, 3-4 gegen Osnabrück. Nochmal ein Riesenkick zum Abschluss. Am Ende beendet die U21 die dritte Liga auf Platz 14 mit 46 Punkten und dem erreichten Ziel, die beste zweite Mannschaft Deutschlands zu sein.
So ist es, und ich glaube, was man auch nicht, also was man wirklich stark hervorheben muss, diese Mannschaft war nicht einmal im Abstiegskampf.
Ja.
Und da ist man über 38 Spieltage mit einem Altersschnitt von unter 22, das ist einfach eine Ansage, so, ja. Und auch klar, der 14. Platz sieht jetzt nicht gut aus, verglichen zu, wo ist die rote Zone, aber wenn man halt die Saison verfolgt hat, so wie wir das getan haben, oder ihr auch, die ihr uns zuhört, dann habt ihr ja klar mitbekommen, die waren nicht einmal wirklich in Gefahr. Das gab's, die Situation gab's so nicht, ja. Und das ist, glaube ich, nicht, das ist das Größte, was sie erreicht haben. Klar, beste zweite deutsche Mannschaft, dies, das und so weiter, alles schön und gut, aber die Arbeit ist, glaube ich, so am ehesten und am besten bemessen und umschrieben mit genau diesem Umstand. Die haben das runtergerockt, ohne wirklich einmal ernsthaft auf den Strich gucken zu müssen. Und das ist gut. Richtig.
Und ich glaube, auch das ist nicht hoch genug anzurechnen. Man hat immer dann gewonnen, wenn man gewinnen musste, um sich entsprechend wieder Luft zu verschaffen. Das war sehr, sehr gut. Luft verschafft hat sich auch die Frauenmannschaft des VfB. Die standen bereits zuvor als Meister fest. Jetzt noch 2-2 in Sand. Philipp, wie war es? Stadionpunkt?
Nein, kein Stadionpunkt. Unser Pubquiz dort ist, oder auf dem Weg dahin, ist leider ausgefallen, weil es diverse Hürden gab, die schlussendlich nicht zu überwinden waren. Vor allem gesundheitlicher Natur, gute Besserung an dieser Stelle an alle Protagonisten, die es da getroffen hat. Und so kam das leider nicht zustande. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir versuchen werden, das Ganze irgendwie nachzuholen, wenn es dann jetzt glaube ich Mitte Juli oder Ende Juni sogar schon ist Trainingsauftakt. Wenn es dann so in der ersten Liga erstmal zur Sache geht, dann gibt es bestimmt nochmal eine Möglichkeit, da einen schönen Rahmen für sowas zu finden. Am Sonntag hat es leider nicht stattgefunden. Und der Schadepunkt, der tut ein bisschen weh, weil ich glaube, da komme ich nicht mehr hin. Da. Und die Möglichkeit, da hinzukommen, die wird so schnell nicht mehr gegeben sein. Der SC Sand hat es da nicht geschafft, hinten raus. Die sind Dritter geworden. Die Mainzerinnen sind mit dem VfB hoch. Und dementsprechend wird es auch für mich schwierig, da nochmal irgendwo aufzuschlagen wahrscheinlich.
Ja, weil du es eben angesprochen hast, Sand hat es dann verpasst. War ja lange so geplant, als wäre es die große Party, Doppelaufstieg, aber Sand einfach zu wenig Punkte geholt hinten raus. Felix, wie siehst du die Lage bei den Frauen? Also Platz 1 ist es am Ende geworden, 58 Punkte. Der Vorsprung war dann auch da. Und auch da war es ja so, ähnlich wie beim VfB 2, Philipp hat es gerade angesprochen, immer wenn es so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen knapp wurde oder ein bisschen eng wurde, dann hat die Mannschaft geliefert einfach.
Ja, und ich finde es weiterhin schön, weil wir letztes Mal, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass jetzt das Rekordspiel quasi hochgegangen ist, die VfB-Frauen und die Mainzer. Finde ich irgendwie auch ganz, ganz nett. Vielleicht eine Neuauflage dann zusammen in der Bundesliga, wer weiß. Aber ja, auch da ist ja einfach der Blick von außen vor allem drauf und da hattest du nie das Gefühl, dass da irgendwas groß ins Wanken kommt. Natürlich hattest du den Trainerwechsel, der dann kurz Fragen aufgeworfen hat, auch glaube ich innerhalb von der Fanbase, sag ich mal, weil eben auch Heiko Gerber ein gewisser Name ist im VfB-Kosmos, um es so auszudrücken. Aber am Ende war die Entscheidung dann auch richtig oder zumindest erfolgreich, jetzt der Trainerwechsel und der Aufstieg erreicht. Das wirkte von außen immer relativ souverän und auch dieser Durchmarsch ist ja überragend seit Jahren. Und ich glaube auch da schon ein bisschen selbstverständlicher, aber trotzdem auch das, glaube ich, hoch anzurechnen, dass wir trotzdem durchgegangen sind und nicht vielleicht 2 Jahre in der zweiten Liga brauchen. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass in der ersten Liga wahrscheinlich erstmal kleinere Brötchen gebacken werden müssen, aber auch da wird ja schon wieder nachgerüstet, was Transfers angeht. Also auch das bleibt, glaube ich, sehr spannend.
Nachgerüstet in Anführungszeichen. Das ist wie so eine Art Turbomast. Das ist wie wenn du den Verein jetzt nochmal auf ein ganz, ganz neues Level boosten willst, dann machst du genau solche Deals, wie Sascha Glas und Lisa Lang das gerade machen.
Neuzugänge stehen schon fest, konntet ihr bei uns nachlesen. Auch jetzt wurde verlängert mit Julia Glaser beispielsweise. Also der Kader wird da schon hingestellt und ja, Felix hat es gerade so schön umschrieben, mit kleinere Brötchen, die gebacken werden müssen. Also klar, natürlich wirst du in der nächsten Saison nicht so durchmarschieren. Du wirst Niederlagen erleiden, du wirst vermutlich auch schmerzhafte und vielleicht auch hohe Niederlagen erleiden. Aber am Ende muss das Ziel natürlich sein, die Klasse zu halten. Das wird schwierig, gar keine Frage. Die Konkurrenz ist groß. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und mal die Bundesliga mir komplett angeschaut und jetzt eben mit den Aufsteigern Stuttgart und Mainz. Aus der ersten Liga abgestiegen ist dann SGS Essen übrigens noch. Und du hast jetzt in der Bundesliga tatsächlich fast nur auch so Größen, die du aus der Herren-Bundesliga kennst. Also das sind fast ausschließlich nur Mannschaften, ich meine sogar ausschließlich nur Mannschaften ausschließlich, in der Front, die auch in der Herren-Bundesliga oder in der zweiten Liga unterwegs sind. Also da hat sich der Fußball tatsächlich sehr, sehr entwickelt. Das wird eine Herkulesaufgabe, wie man so schön sagt. Aber wie man sieht, das Team ist bereits jetzt in der absoluten Planung. Und Philipp, man weiß auch schon einiges, zum Beispiel dann auch was Spielorte und so weiter. Trainingsbeginn ist schon Anfang Juli. Ist alles schon in die Wege geleitet. Ne?
Ja, und Skazi-Stadion ist der Place to be ab der kommenden Saison. Also da wird gespielt werden. Ja. Und dann hat man da oben 3 schöne Wettbewerbe, die man sich angucken kann. Man kann das Familienevent machen, das sind die Kickers. Man kann die Youth League dort schauen, denn die VfB U19 wird da spielen, sofern es sich terminlich nicht ausgeht, logischerweise, und das möglich ist. Und eben die VfB-Frauen, da ist jede Menge los. Und Stadion ist ja auch für sowas perfekt ausgelegt, was, sag ich mal, Infrastruktur angeht, Verkehrsanbindung, all dies, das, bis auf die Parkplätze. Also, aber man kann ja auch einfach mal mit den Öffentlichen zum Stadion fahren. Das muss ja möglich sein irgendwie. Ne? Und dann ist
das ist richtig perfekt. Das ist richtig und terminlich wird es auch in der Youth League möglich sein, denn wie wir auch schon aus der Vergangenheit gelernt haben, UEFA schlägt Regionalliga.
UEFA schlägt WEV. Ja, und DFB. Deswegen, und das ist wie diese Karte beim Quartettspielen früher, weißt du? Ja, also, die alles sticht.
Ja, genau. Und Youth League und U19 sind das Stichwort, denn dann wären wir jetzt an dem Punkt, wir haben es zu Beginn der Folge angekündigt, wir haben am Montagabend bereits die Gelegenheit gehabt, mit Tobi Rathgeb zu sprechen, dem Trainer der VfB U19, denn Youth League ist das eine, was ansteht in der nächsten Saison, 26/27 ab September. Aber ganz akut steht für die U19 des VfB Stuttgart noch was ganz, ganz Großes an am Freitag, das DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg im Karl-Liebknecht-Stadion. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen kurzen Break und einmal kurz Ingo Zamperoni-Voice. Dieses Interview, das jetzt folgt, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir sind hier. Es ist Montagabend. Es sind noch wenige Tage. Wir freuen uns, dass wir den U19-Trainer des VfB Stuttgart bei uns haben, Tobi Rathgeb, vor dem großen Finale am Freitag. Grüß dich, Tobi.
Hallo zusammen, hi.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja vor ein paar Monaten, ich glaube im Winter war es noch, warst du mal bei uns zu Gast im Pod Cannstatt. Und seitdem ist einiges passiert, das wollen wir gerne mit dir besprechen. Natürlich gilt aber vor allem der Fokus dem, was da ansteht. Denn nicht nur die großen Jungs spielen am Samstagabend im Berlin Olympiastadion, sondern eben auch ihr im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam.
Was ist denn seitdem passiert, seitdem wir uns gesehen haben? Wie geht's dir so? Wie geht's dem Team? Hauptrunde habt ihr gespielt, absolviert und ins Pokalfinale seid ihr eingezogen.
Richtig, ja. Insgesamt geht's uns natürlich sehr gut vor so einem Highlight-Spiel, das jetzt vor uns steht, ist ja klar. Ja, die Hauptrunde, richtig haben wir gespielt, haben es leider nicht geschafft, die Endrunde zu erreichen. Gibt verschiedene Themen, die da eine Rolle gespielt haben. Der eine oder andere verletzte Spieler, der dann auch leider mit dabei war. Und ja, leider haben wir es am letzten Spieltag auch noch verspielt. Da hätte man einen Sieg gegen Köln gebraucht, haben das dann nicht geschafft. Am Ende dürfen wir uns nicht beschweren, weil wir einfach zu viele Spiele drin hatten, die wir auch zum Teil ja in der Nachspielzeit dann nochmal verloren haben. Wenn ich da an das HSV-Spiel denke, dass wir ja bis zur 93. ein richtig gutes Spiel machen, 2-1 führen und dann es noch mit innerhalb von 2 Minuten hergeben. Das sind so Momente einfach, das weiß man aus der Erfahrung raus, wenn man die Spiele nicht sieht, dann wird es sehr eng. Dann gab es noch ein Spiel in Cottbus, das wir in der Nachspielzeit verlieren. Also ich glaube, das sind allein nur diese zwei Spiele, die uns geholfen hätten, natürlich die Endrunde zu erreichen. Also von dem her wissen wir dann schon wirklich, an was es lag und können damit auch umgehen. Ja.
Du hast verletzte Spieler angemerkt. Ja, du hast aber quasi Sextett, glaube ich, nicht angemerkt, dass die nicht mehr zur Verfügung standen, weil sie alle schon bei Nico waren. Ja, also Leute wie Flo Hellstern, Mirza Cacovic und so weiter, die hätten ja alle noch für euch spielen können. Aber, wie du sagst, genau das will der Club, dass die Spieler eben schneller aufrücken, durchrücken. Yannick Spalt hat ein Oberliga-Debüt gegeben, ja, auch wenn es nur ein paar Minuten waren in der Garbage-Time hinten raus, wo es um nichts mehr ging, aber trotzdem ist es ja von der Signalwirkung her was ganz wichtig ist für die Nachwuchsarbeit.
Total, es sind jetzt am Ende der Saison, ich habe Nico nochmal die Tage drüber gesprochen, weil wir das natürlich auch immer zusammen analysieren, die Dinge, und das sind im Endeffekt jetzt 6 Spieler, die es geschafft haben zu debütieren in der dritten Liga. Ja. Das ist eine super Zahl, das ist uns bewusst, und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich keinen Spieler festhalte in meiner Mannschaft, sondern es geht darum, Spieler zu entwickeln, nach vorne zu bringen. Und wie gesagt, wenn es eben die 2, 3 Spieler wie jetzt Ertuğrul geht, der sehr wichtig ist für uns, auf dem Platz gestanden hätte können, ja. Wenn ein Salvatore Mule, Toto Mule es geschafft hätte, schneller auf den Platz zu kommen. Ja. Ich glaube schon, dass da nochmal ein Qualitätssprung drin gewesen wäre. Und trotzdem muss man sagen, es war ja eine knappe Geschichte, bis zum Erreichen der Endrunde, das muss man auch dazu sagen. Also es war jetzt nicht absolut schlecht. Und hinzu kommt natürlich das große Highlight, der DFB-Pokal, wo wir das Finale erreicht haben, was natürlich auch für die Mannschaft spricht auch.
Ja. Ich glaube auch, ihr habt es nicht gegen Köln verloren, sondern gegen Ulm und den HSV. So, das waren die Spiele davor, die du eigentlich ziehen musst. Und ja
gegen Ulm bist du 2-mal weniger dann im Laufe des Spiels. Ja. Innerhalb von 10 Minuten dreht sich dieses Spiel und bist auf einmal zu 9. Da hast du sogar noch eine Torchance mit 9 Mann und kannst das Spiel noch gewinnen. Und wie gesagt, die Woche davor das HSV-Spiel.
Ja, das heißt,
spürt man schon noch.
Ja, klar, wenn du da den Punkt mitgenommen hättest, hätte es gereicht, weil du vor denen geblieben wärst. Also, richtig. Aber was gewesen ist, ist gewesen. Trotzdem einmal noch der Blick in die Vergangenheit, weil auch in der Hauptrunde der VfL Bochum euer Gegner gewesen ist und im Pokalhalbfinale. Wenn du dir von den Spielen eins hättest aussuchen sollen zum Gewinn, wärst du das Halbfinale gewesen im DFB?
Ja, ist ja klar. Ja, ganz ja. klar.
Das heißt, der Pokalcharakter ist einfach immer noch auch dabei.
Ja, es geht ja darum, das ist dieser eine Tag halt. Und dieser Pokal ist was Besonderes. Und auch für die Spieler, an diesem Tag eben abzuliefern, das ist nachher das, was es braucht, auch im Profigeschäft. Und deswegen war das so unheimlich wichtig
für mich. Ich habe das Spiel, das Ligaspiel gegen Bochum auf dem Einser gesehen gegen euch und habe die Mannschaft, die Bochumer, da zum ersten Mal gesehen. Mhm. Das waren alles Altjahrgang, glaube ich.
Richtig.
Fast ja, ausschließlich. Und da waren richtige Büffel dabei. Also das war schon nicht so einfach. Auch selbst das eine Spiel.
Das Spiel war aber auch auf Augenhöhe. Das war ein ganz enges Spiel, wo sie dann nach einer Standard direkt vor der Halbzeit ein wichtiges Tor machen, wo so ein bisschen das Spiel in die leichte oder schlechte Richtung schieben. Durch dieses Standardtor, das sind die kleinen Momente, aber ich glaube, durch das Halbfinalspiel haben wir es uns dann auch wieder zurückgeholt. Ja.
Definitiv. Was ich mir allerdings, oder was aus meiner Sicht so ein bisschen außergewöhnlich ist, ist, wenn du dann so eine lange Pause hast, wie jetzt gerade bei euch. Also Abschluss der Hauptrunde, Endrunde nicht erreicht. Wir haben uns mal kurz getroffen am Rande vom U17-Spiel gegen den KSC, die natürlich auch Riesenleistung gebracht haben. Ja. Wie verbringst du diese Wochen als Trainer, so eine Zeit, in der keine Pflichtspiele sind?
Immerhin WSV-Pokal gab es noch zu gewinnen.
Genau. Also sagen wir mal keine Ligaspiele, aber
wir hatten ein Testspiel reingepackt gegen Gladbach, das wir gewonnen haben, das wichtig war, einfach einen richtigen guten Gegner nochmal zu haben, die eben auch rausgeflogen sind in der Hauptrunde. Und am Endeffekt war es nur ein Wochenende, das wir überbrücken mussten, wo es dann ein bisschen ruhiger war. Das war direkt nach dem Ausscheiden des Wochenende, was ich auch, glaube ich, gut finde fand im Nachhinein, dass die Jungs auch ein bisschen abschalten können. Das hat man den Jungs schon angemerkt. Von dem her war es auch fürs Training überhaupt gar kein Problem, weil die Jungs wussten natürlich,
Spannung hochhalten,
was auf sie zukommt, mit diesen 2 Finals.
Und das war BV, klar, genau, BV-Pokal ist es quasi, also man, seit wir jetzt diesen Podcast machen, merken wir das einfach auch generell im NLZ, aber vor allem bei der U19, auch vorher mit Nico, jetzt bei dir, dieser Spirit für Pokalspiele einfach brutal da ist.
VfB-Verein für Pokalspiele.
So ist es.
Ja, das ist eine Sache.
Ist das etwas, was auch aus der Mannschaft intrinsisch kommt, oder musst du da groß noch irgendwie die Motivationsschiebe anschieben?
Der MV-Pokal ist natürlich ein Thema, das kennen die Jungs dann auch aus der 17 raus. Das ist jetzt nicht natürlich dieser große Hype wie jetzt gegenüber dem DFB-Pokal, das ist klar, aber ich glaube, das ist dann auch Sache, wie wir als Trainerteam das moderieren. Ich habe viel über die Zeit damals erzählt, wo ich selber da auch den MV-Pokal gespielt habe. Deswegen, ich gebe keinen Titel her. Das ist ganz klar. So, und darum geht es auch in dem BV-Pokal, auch wenn es der etwas kleinere Pokal ist. Aber ich glaube, das haben wir den Jungs klar gemacht. Und jetzt im BV-Pokal war es natürlich auch so, dass ich den einen oder anderen Spieler auch belohnen wollte, der viele Spiele in diesem Pokal gemacht hat. Ja. Und habe da, glaube ich, einen ganz guten Mix gefunden, dass die Mannschaft sehr gut auf dem Platz war. Und das freut mich total für Spieler, die jetzt die letzten Wochen nicht ganz so viel gespielt haben, aber eben in dem BV-Pokal eigentlich immer gute Leistung gebracht haben.
Und ich glaube, es ist einfach auch nochmal eine ganz andere Art von Entwicklungsschritt, die du gehen kannst in Pokalwettbewerben, weil es halt immer diese K.O.-Spiele sind, weil es immer do or die ist, weil du immer auf dem Punkt da sein musst. Du kannst nichts mehr ausgleichen über einen Saisonverlauf in der Liga, kannst du das ja meistens.
Und Unterschied WV-Pokal, klar nochmal, da bist du natürlich der Favorit, da musst du natürlich dann auch abliefern, auch gegen Gegner, die vielleicht dazu, etwas tiefer stehen. Ne? Eine andere Herangehensweise haben, ist auch interessant, da Lösungen zu finden, und beim DFB-Pokal ist klar, da ist alles oder nichts.
Wer ist denn der Favorit im DFB-Pokal? Also ich weiß noch, wir hatten die Folge nach dem Abschluss der Hauptrunde, war der VfL Wolfsburg, hat seine Gruppe sehr, sehr souverän abgeschlossen.
Ja, Hauptrunde,
Und dann 1-5 gegen Paderborn. Hast du das Spiel gesehen? Wie siehst du den Gegner? Bist du?
Ja, sie hatten dann in den zwei Spielen drauf 9 Gegentore bekommen, waren davor eigentlich total stabil. Das zeigt eigentlich, dass auf dem Niveau einfach unheimlich viel passieren kann in der Liga A. Wenn man sieht, was für Clubs wir in der Tabelle hatten, mit Köln, mit Bochum, das sind schon Bretter gewesen, das muss man sagen. So, und es waren enge Spiele die ganze Zeit oder in jedem Spiel, und deswegen haben wir sie uns natürlich genau angeschaut. Und ja, die Favoritenrolle, wir hatten damals, vor 4 Jahren war das gegen Dortmund, da hat man auch nicht die Favoritenrolle, von dem her, ich kann damit absolut leben. Also an dem Tag geht es wirklich darum, wer kriegt die bessere Leistung auf dem Platz, und ich bin sehr guter Dinge, dass wir in der Lage sind, die bessere Leistung zu bringen.
Gab es schon einen Anruf oder einen oder anderen Giftpfeil aus Wolfsburg von dem gewissen Herrn, der da arbeitet?
Ja, wir wissen Kontakt, alle. Ja? Aber da ging es direkt darum, wo sie es dann eben geschafft hatten, dann den Tag nach uns, dass er mir geschrieben hat, von dem her, wir mögen uns natürlich, klar, wir kennen uns schon lange, und von dem her freuen wir uns.
Für euch da draußen, die Rede ist von Michael Gentner, der Bruder von Christian Gentner, seines Zeichens NLZ-Chef in Wolfsburg, jetzt auch schon ein paar Jahre. Wie er da arbeitet, und das da natürlich, ich kenne auch Michael gut, habe auch mit ihm Kontakt. Ich weiß natürlich, dass er immer ein Auge hat auf Bad Cannstatt. Und wenn es jetzt zu so einem Duell kommt, da ist natürlich eine gewisse Spannung da, aber es ist ja gut auch, dass sie da ist. Und
ich habe eine gemeinsame Geschichte mit ihm. Damals haben wir es geschafft, die zweite Mannschaft aus der Oberliga raus in die Regionalliga zu bringen.
Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Da haben wir zweites dann ab Winter dann übernommen und haben kurz eine Serie hingelegt und waren im richtigen Zeitpunkt eigentlich auf Platz 1, haben die Kickers nochmal hinter uns gelassen. Es war ein Wahnsinnsjahr dann in dem Punkt.
Da werden die noch sehr lange dran knabbern.
Von dem her, wir kennen uns sehr gut und schätzen uns sehr. Ja. Ja. Und da schauen wir mal, was an dem Tag dann eben überwiegt. Ja.
Du kommst gerade vom Training. Offen können wir sein. Du hast mit deinen Jungs jetzt gerade quasi, bist jetzt auf die Zielgerade eingebogen, oder? Also was die Vorbereitung angeht. Magst du uns ein bisschen oder auch unseren Zuschauern, Zuhörern so ein bisschen einen kleinen Einblick geben in das, was jetzt da programmatisch auf euch wartet? Ich denke mal, wie gehst du es an mit deinem Team? Was passiert da jetzt genau?
Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass wir ein gutes Gefühl drin haben durch den WV-Pokal. Das war natürlich dann auch mitentscheidend. Das hat nochmal die Jungs dann nochmal ein bisschen nach vorne geschoben. Das ist auch klar, das merkt man, was das Programm insgesamt angeht. Wir haben heute einmal trainiert, wir werden morgen zweimal trainieren, noch zweimal auf dem Platz sein. Werden da jetzt von der Herangehensweise nicht viel ändern, wie es dann im normalen Liga-Rhythmus wäre, auch wenn das Spiel am Freitag ist. Wir werden am Mittwoch frei machen, so wie wir es sonst auch machen, und werden dann am Donnerstag vormittags nach Berlin fliegen, nach Potsdam, und werden da nochmal eine gute Einheit haben im Stadion. Das ist immer so die Jahre über gewesen, dass man da nochmal ein schönes Abschlusstraining hat, dass die Jungs sich ein bisschen an den Platz gewöhnen können. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Das hat so diesen Profi-Charakter einfach,
Genau, das wollte ich gerade reinhaken, weil du kennst das ja auch schon, du warst ja auch schon richtig, dabei. Das ja. ist ja übrigens auch noch was, was in der Youth League dann möglicherweise auch, nächstes Jahr, ne, auch ein Thema sein wird.
Da hast du hoffentlich hab darauf angestoßen.
So glücklich, so dankbar.
Ja. Ja, sehr gut. Aber das ist ja schon einfach was Besonderes. Das heißt, wie schaffst du die Balance zwischen den Jungs auch zu vermitteln, dass es jetzt was absolut Besonderes ist, was jeder sieht, was sie sehen werden, wenn sie dann Abschlusstraining im Stadion haben, und trotzdem ein Stück weit auch auf die Bremse zu treten? Oder braucht es das überhaupt? Willst du das überhaupt? Dass es heißt, Leute, es ist am Ende dann auch wieder nur ein Fußballspiel über 90, vielleicht auch mehr Minuten.
Ja, also mit Bremsen habe ich allgemein das Problem. Ja? Ja. Also wenn man junge Leute bremsen will, ich glaube, ich bin jetzt so lange schon dabei und ich weiß, dass die Jungs diese Emotionen auch brauchen. Auch der Jahrgang und die zwei Jahrgänge brauchen das total. So sind wir sehr gut gefahren mit den Jungs. Und von dem her bremse ich da in erster Linie nichts. Es gibt viele Gespräche, ja, die muss man führen. Die führen wir auch gerne. Es gibt das eine oder andere Video, das wir noch vorbereitet haben, und ein paar Kleinigkeiten einfach. Es geht aber in erster Linie darum, sich in eine gute Verfassung zu bringen. Auch vor allem im Kopf, weil es natürlich in so einem Spiel auch entscheidend ist, wie arbeitet der Kopf, wie klar sind die Jungs an dem Tag, wie gehen sie mit den Emotionen um. Wir sind gespannt. Sie haben es jetzt im Laufe der Saison sehr gut gemacht. Auch im Halbfinalspiel waren sie unfassbar fokussiert, sehr stabil. Wir haben ein richtig gutes Spiel in Bochum gemacht. Und deswegen ist es eher mehr mentale Geschichte, so Gespräche führen und jetzt nicht da irgendwelche Dinge neu zu erfinden.
Der Rat gibt Zug, hat keine Bremse. Ist das der Sendungstitel?
Das ist gut. Ja.
Ich möchte mal zurück zur Mannschaft kurz. Du warst, wie ich, am Samstag im Dietmar-Hauptstadion zu Hoffenheim. Du hast gesehen, wie der nächste Jahrgang, die U17, die jetzt zur U19 wird, zu teilen, die deutsche Meisterschaft geholt hat. Sind da Jungs dabei, sind Jungs dabei, die nächstes Jahr bei dir sein werden, aber werden schon jetzt welche dabei sein? Also Leute wie Karangelis, Kenmo, Mosrati, die ja auch herausragen aus der Mannschaft.
Also in erster Linie muss ich erstmal sagen, bin ich extrem stolz, dass die U17 das geschafft hat. Das hilft uns als Verein unheimlich. Wir sind sehr stolz auf die Jungs, wir sind sehr stolz auf das Trainerteam.
Rekordmeister U17 in Deutschland, gemeinsam mit dem BVB, 8 Titel.
Das richtig, die das unfassbar gut gemacht haben. Wir hatten eine verdammt gute Zusammenarbeit im Laufe der Saison. Wir hatten als Winter schon immer 4 Spieler mit dabei im Training bei uns oben. Da war die das Hin- und Her-Schieben der Spieler war genial mit dem Trainerteam. Das ist
so, wie es so mit Nico auch machst.
Richtig,
mit Jung, was bei dir auch passiert.
Genau, in Stuttgart. Und deswegen sind wir unheimlich stolz auf den Erfolg. Aber es wird jetzt am Wochenende kein Spieler von der U17 mit dabei sein. Wenn es so gewesen wäre, natürlich, wenn ich Verletzungssorgen gehabt hätte, dann hätte ich überhaupt kein Problem gehabt, die ein oder andere Rakete da mitzunehmen. Das ist klar. Wir freuen uns total auf die Jungs, absolut. Und von dem her sind wir erstmal wirklich stolz, dass sie so einen großen Titel dann eben errungen haben. Und ich versuche natürlich dann auch diese Gier, diese Erfolgs waren, den sie so entwickelt haben über die Monate, natürlich mitzunehmen, und freue mich extrem auf die Jungs.
Es ist auch ein Stück weit, also so ist zumindest auch unser Eindruck gewesen, als jetzt die U17 haben wir angesprochen, dann WV-Pokal, aber auch, du hast das Halbfinale in Bochum zu Recht angesprochen, das war für mich eine Leistung, wo du zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen hast, aber tatsächlich, manchmal ist es so platt, eine, die es einfach mehr wollte. Also du hattest dieses Gefühl, dieses Do or Die, wie Philipp so schön sagt, das wird Uli nicht so gefallen, wenn wir zu viel Anglizismen reinschmeißen.
Uli aus dem Schwabenlände, den kennst du nicht, das ist ein Power-User, einer der immer der ersten Kommentatoren unter unseren Videos. Okay. Und der prangert immer meine Anglizismenquote an nicht. Das macht er auch zu Recht.
Also sagen wir Sekt oder Selters, könnte man vielleicht sagen. Genau, ich nehme einfach beim VfB generell, man sieht das natürlich auch bei den Profis, aber vor allem eben auch im NLZ, diese Gier und aber auch diesen Fokus auf diese Sekt- oder Selters-Spiele war. Ist das, jetzt bleibe ich dabei.
Ja, sorry. Bleib dabei.
Inwieweit ist das etwas, auch zum Beispiel mit eurem WV-Sieg, was du jetzt einfach mitnimmst für die Woche? Bei der U17 war es so, am Ende hatte ich das Gefühl, einfach aufgrund dieser langen Ungeschlagen-Serie, das ist ein Stück weit,
du entwickelst
was und ein Stück weit Selbstverständnis bei dir, aber vielleicht auch ein bisschen größeren Respekt beim Gegner auch, ne?
Ja, na klar, absolut. Also das ist ja, da entwickelt sich ja was innerhalb einer Mannschaft. Und das glaube ich, dass bei uns ja genauso ist, dass man gemerkt hat, eben in diesem Spiel, im Halbfinalspiel, dass es unheimlich viel geht.
Ja.
Und deswegen habe ich ja vorher schon gesagt, habe ich da vollstes Vertrauen in unser Team, weil ich eben weiß, dass sie mit solchen Dingen umgehen können. Und im Finale, das hat jetzt die U17 auch gezeigt, da können so viele Dinge passieren. Ne? Da geht es wirklich am Ende des Tages darum, wer möchte es mehr. und wer bringt den richtigen Moment auf den Platz. Ja? Das haben sie geschafft am Wochenende und davon erhoffen uns natürlich auch fürs Wochenende die eine oder andere Situation, die dann dann eben das Pendel auf unsere Seite schlägt. Ja.
Das hast du erwähnt, was natürlich dann noch alles als Beiwerk kommt, Abschlusstraining, Anreise und so weiter. Gibt es denn bei dir irgendwas, irgendeine Marotte, irgendwas, was du in deinem Ablauf immer machst?
Aus der Spielerzeit, du hast doch garantiert irgendwas noch.
Ich habe so viele Sachen gehabt, das gehört jetzt nicht hierher. Ist aber alles, was cool ist, also gar kein Problem.
Ja.
Natürlich hatte ich das gehabt, aber jetzt als Trainer in erster Linie habe ich natürlich Gedanken, was meine Jungs betrifft, welche Dinge möchte ich dem einen oder anderen Spieler nochmal auf den Weg geben vor so einem wichtigen Spiel. Natürlich gibt es da aus der Erfahrung heraus Themen, aber wie gesagt, man darf natürlich auch an so einem Tag nicht so viele Dinge verändern.
Ja.
Die Jungs müssen schon das Gefühl haben, dass es trotzdem noch ein Spiel ist und nicht das allerletzte Spiel in ihrer Karriere.
Ja.
So, und das sind die Themen. Ich glaube, da geht es auch viel um Ruhe, um Stärke und diese Dinge vermitteln mir natürlich extrem. Mein Co-Trainer hat es gespielt in der Jugend, ich habe es gespielt, das Finale DFB-Pokal. Von dem her bei mir war es 2001 so und
Gerrit
hat es auch schon gespielt gehabt. Ja. Also wir wissen schon, wie sich so ein Spieltag oder so ein Spiel insgesamt anfühlt und das gibt man natürlich den Jungs auch weiter. Ja.
Nochmal zum Kader zurück. U17 hast du niemand dabei, hast du von den vorher, von dem Sextett, hast du da jemand dabei, also Mirza Czartovic, also Yannick Spalt, kommt irgendjemand aus Nico Wiegs Kader
dazu? Wir haben eine Idee, also ich will ja nicht zu viel verraten. Wir haben eine Idee auf jeden Fall, wir haben einen coolen Plan als Verein entwickelt und deswegen lass uns mal überraschen, wer an dem Wochenende auf dem Platz steht.
Dann müsst ihr also alle am Freitag entweder das Fernsehen einschalten, den Stream, oder aber noch besser im Karl-Liebknecht-Stadion, der Heimat vom SV Babelsberg 03, vor Ort sein.
Exakt. Und da hätte ich noch eine Frage an dich, weil klar, ihr spielt auch vor Zuschauern. Wir hatten jetzt auch bei der U17 zuletzt in der Endrunde freier Eintritt, war viel los, Frühlingsfest zwischen VfB-Spielen. Wir hatten beispielsweise in der Youth League, gab es dieses Highlight gegen Barcelona. 10.000, brutal gewesen. So, jetzt spielt ihr im Karl-Liebknecht-Stadion ein bisschen mehr als 24 Stunden vor den Profis, wo es dann doch sein kann, dass ein Stück weit Heimspielatmosphäre sein wird für den VfB, oder nicht?
Ja, wir hoffen natürlich drauf, ist klar. Ja. Also als ich das natürlich dann auch gesehen habe, war das natürlich das Erste, was ich im Kopf hatte, dass Unterstützung auf jeden Fall da sein wird, die wir auch unbedingt brauchen. Das ist ein sehr starker Gegner und ich glaube, meine Jungs können mit der Kulisse umgehen und brauchen jede Unterstützung, die es möglich macht. Die Anschlusszeit wurde jetzt nochmal auf 17 Uhr verlegt. Klar kann das für den einen vielleicht schwierig werden, aber es ist mir bewusst, was das Ding bedeutet, mit zwei Mannschaften in Berlin zu sein, das ist außergewöhnlich. Das gab es in der Vereinsgeschichte noch gar nie. Deswegen hoffe ich natürlich, dass der ein oder andere sich vielleicht doch noch sich die Gedanken macht und sagt, hey, komm, Mann, ich mach das. Die nehmen das auch wahr. Wir nehmen das sehr wahr, sehr wohl wahr. Und wir hoffen natürlich auf die größtmögliche Unterstützung für unsere Jungs.
Ich kann mich noch sehr gut, wir haben uns getroffen, wenige Tage nachdem die Qualifikation klar war. Mhm. Ich kann mich noch sehr gut an dein Gesicht und das Leuchten deiner Augen erinnern, als du genau darüber gesprochen hast, hey, wenn die Profis jetzt nachziehen, ey, das wäre ein Ding. Ja, sowas gab es einfach noch nie. Gab es übrigens, glaube ich, auch nicht nur in Stuttgart noch nie. Das gab es woanders, glaube ich, auch noch nie, dass die zwei Mannschaften eines Clubs da zwei Tage hintereinander diese Finals bestreiten. Wir packen euch den Link zu den Tickets, die es natürlich bis kurz vor Anpfiff zu erwerben gibt, in die Shownotes. Könnt ihr also, falls ihr in Berlin seid und am Freitagabend noch nichts vorhabt, euch da noch mit Tickets versorgen, um dann dabei zu sein im Stadion und den VfB anzufeuern.
Ja, hinzu kommt, das Stadion ist wirklich echt.
Es ist ein Schuckschückchen, ja.
Ja, wir hatten früher mit dem VfB 2 oft drin gespielt gegen Babelsberg.
Ja.
Da war immer eine gute Stimmung so. Das vor 4 Jahren war es auch besonders, in diesem Stadion.
Ja, viel Stehplatz. Stehplatz, eng ist viel Stehplatz, das ist richtig gut.
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Atmosphäre mitzugestalten.
Ja.
Tobi, wir freuen uns wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast. Nach dem Training, also es war wirklich so, wir können das ja jetzt verraten, wir haben vorher noch ganz kurz telefoniert, ich stand noch am Trainingsplatz, also dass du dir die Zeit genommen hast.
Kurz telefoniert.
Ja, super. Freuen wir uns wahnsinnig, dass du dir wirklich ein paar Tage vor dem Spiel und da ist ja sicher auch viel los bei euch in der Vorbereitung, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken euch alle Daumen. Wir glauben, es wird ein super Spiel, es wird ein super Erlebnis für die Jungs. Ich glaube, es wird auch ein super Erlebnis für dich.
Brutal für uns alle.
Und
das ganze Wochenende,
Genau, das kommt dazu. Es ist ja nicht nur dieses Spiel, es ist wirklich das ganze Tag davor, Tag danach, du hast es angesprochen, es sind gleich 3 Tage.
Auch interessant, wenn man mit den Jungs redet, die vor 4 Jahren.
Ja.
Ja. Dann ja, klar.
Lukas Laupheimer, der kann dir alles ganz genau erzählen, was da los war.
Ja.
Von dem her ist ein Riesenerlebnis für die
Ich habe einen der Pokalsieger von 2019 letzte Woche im Urlaub spielen sehen.
Ah, okay.
Ich war in Bodenseeregion im Urlaub und bin Montagabend nach Liechtenstein rübergefahren, um mir A, einen Stadionpunkt und einen Länderpunkt zu holen, aber da hat auch der FC Vaduz gespielt.
Sie haben gewonnen, glaube ich sogar.
Nee, verloren. 95 Minuten gegen Aarau. Und
verloren,
ja. Wer macht Manni der Libero? Luca Mack.
Luca Mack.
Mhm. Luca Mack spielt da hinten das freie Radikal, entweder vor oder hinter der Abwehr und hat leider an dem Abend, wie gesagt, verloren, aber später. War schöne Atmosphäre. Ich dachte auch nicht, dass da was los ist. Nachher kam ich an und die Hütte war ausverkauft. Ich hatte zum Glück schon im Vorfeld eine Karte. Ah, gut.
Ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht, dass der FC Vaduz hier jetzt noch eine Erwähnung findet. Umso schöner. Das gibt's auch nicht überall.
Ja.
Tobi, alles Gute. Danke, dass du da warst. Lass uns gerne, also wir haben das ja auch nach unserem ersten Zusammentreffen vor ein paar Monaten gesagt,
das ist
gerne nochmal dann uns unterhalten, gerade wenn es dann einfach nach dem Finale, wenn sich alles gelegt hat, wenn dann, es geht ja immer weiter im Fußball. Ne?
Wenn wir hier schon bei Besonderheiten sind, es gab, glaube ich, außer Alex Werle, der zweimal zum Pub Cannstatt kam, auf die Bühne mit uns, keinen anderen Protagonisten vom VfB, der bisher in so kurzen Abständen zweimal da war, wie du, Tobi. Ne?
Vielen Dank.
Also müssen wir ein drittes Mal, ist jetzt quasi, liegt auf der Straße. Ja.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gerne.
Soweit Tobi Rathgeb. Und ja, ihr habt's gehört, Freitag 17 Uhr Karl Liebknecht Stadion zu Potsdam. Wer noch Zeit und Lust hat, geht hin, schaut euch das an, unterstützt die Jungs. Sie haben diese Unterstützung wirklich verdient. Das steht am Freitagabend an.
2700 Karten sind weg. Für den VfB, also den VfB-Block. Es gibt ja dort einen Wolfsburg-Block und es gibt einen Stuttgart-Block und es gibt einen neutralen Bereich. Und das ist also ganz gut, aber das geht besser. Also wer oben ist und Möglichkeit hat, da hinzugehen, hingehen.
Hingehen werden Tausende, um nicht zu sagen Abertausende, auch am Samstag nach Berlin. Und damit sind wir beim großen letzten Punkt der Vorschau auf das Pokalfinale. Die Champions League ist fix, ist ein Haken dran gemacht und jetzt fährt der VfB Stuttgart nochmal ins Berliner Olympiastadion, um den Titel zu verteidigen, hat es tatsächlich ein Jahr nach dem Triumph gegen Arminia Bielefeld geschafft, es wieder ins Finale zu schaffen. Dort nach einem dramatischen Halbfinale gegen SC Freiburg wartet jetzt im Finale kein geringeres Team als der FC Bayern München. Und wenn wir sowieso schon heute die eine oder andere Phrase rausgeschmissen haben, werfe ich jetzt mal einfach eine in den Raum, Philipp. Der VfB hat keine Chance, aber er kann sie trotzdem nutzen.
Das sehe ich nicht so.
Du siehst es anders?
Nein, ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. Mir ist das ein zu simples Framing. Du hast in solchen Spielen ist immer 50-50. Es gibt keine klar verteilte Favoritenrolle. Die gibt es einfach nicht. Und es gibt, also wenn es was gibt, dann gibt es auf der einen Seite was zu verlieren und auf der anderen Seite nur was zu gewinnen. Ja? Und die verlieren können, oder was zu verlieren haben, sind die Bayern. Das ist nicht der VfB Stuttgart. Der FC Bayern hat es nicht geschafft, das erklärte Saisonziel zu machen, Champions League Finale und oder gewinnen. Das heißt, die stehen unter Druck. Die brauchen diesen Titel. Die brauchen das für ihre bescheuerte Reputation, für was auch immer, ja, für ihren komischen Trophäenschrank. I don't care and I don't know, but die haben was zu verlieren. Der VfB nicht. Der VfB kann da hinfahren. Wir haben es vorhin eingangs der Saison schon beschrieben. Er hat eine Jenseitsentwicklung hingelegt die letzten Jahre. Er hat überperformt, hat alles erreicht, was er erreichen wollte und erreichen konnte in der Saison. Und das jetzt ist das ist die Kür, the icing on the cake, aber sicherlich nicht Pflicht. Für die anderen ist es Pflicht. Und diese Ausgangslage, die finde ich, kannst du nicht so runterbrechen, wie du es getan hast, Christian. Sondern es ist ein 50-50-Ding. Der VfB hat auf 90 Minuten gesehen alle Möglichkeiten, genauso wie es die Bayern natürlich auch haben. Ja, aber es ist so, wie es der Trainer vor ein paar Wochen gesagt hat. Das war ein sehr, sehr kluger Spruch, fand ich. Ja, du kannst, wenn du die 10-mal spielst, verlierst du wahrscheinlich 8,5 bis 9-mal. Aber wenn du nur einmal spielst, dann geht auch alles. Ja, und dieses Spiel ist jetzt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass niemand, der da hingeht am Wochenende und niemand, der vorm Fernseher sitzt und es mit dem VfB hält, sich im Vorfeld schon die Pampers voll macht. Du hast alle Möglichkeiten. Sobald der, wer ist es? Wels? Nee, wer pfeift?
Svenja Blonski.
Ach, Svenja, genau. Svenja pfeift. Also, sobald der anpfeift, ist alles möglich. Und du musst einfach nur das, was da vor dir liegt, mit vollem Bewusstsein ergreifen wollen einfach und dann hast du alle Möglichkeiten.
Ich finde es schön, dass ich mit meinem sogenannten Framing dich so aus der Reserve gelockt habe, ehrlich gesagt.
Na, guck mal an, du.
Aber das ist ja, also ich stimme dir zu, 100% zu. Und ich finde eigentlich, Felix, das ist doch eigentlich eine viel geilere Situation, kannst du nicht haben. Zumal du, und ich glaube auch das ist nicht unwichtig, nicht nur für die Fans, sondern auch für die Mannschaft. Du weißt, wie es ist, dort zu spielen. Du weißt, wie es ist, dort zu gewinnen. Du hast, wie Philipp richtig gesagt hat, null Druck. Null. Du bist bis 19.59 Uhr am Samstag Titelverteidiger, läufst da rein ins Olympiastadion und musst eigentlich erstmal gar nichts. Du kannst genießen. Du kannst alles genießen und dann mal schauen, was sich ergibt. Und natürlich war das vorher für mich ein bisschen überspitzt formuliert. Natürlich hat der VfB eine Chance, dass er allerdings Außenseiter ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich finde aber, mit der Rolle kann man ganz gut leben, oder?
Es ist halt auch so ein Unterschied zur letzten Saison, weil da war ja Druck drauf, du warst Favorit, da kommt der Drittligist, auch wenn sie schon aufgestiegen waren. Du weißt, weil ich das Wort immer zu krass finde dafür, du kannst die Saison retten damit im Sinne von Europa League Qualifikation. Und jetzt, wie kann ich euch nur zustimmen, du fährst da ja hin, einfach nur euphorisiert von der Champions League Teilnahme, wieder leicht angegeilt, dass du wieder im Pokalfinale stehst und dann kommen halt die Bayern und du weißt genau, der Normalfall ist, die Bayern gewinnen das Ding. Und alles, was darüber hinaus passiert, ist das, was wir hier erreichen wollen und ist das, was möglich ist. Und auch da hat Philipp ja schon gesagt, der Druck ist bei den Bayern. Der Druck ist da, weil sie für mich zumindest, vielleicht auch da ein bisschen eine Anti-Haltung, aber eine Grundsatzgeschichte haben von mir, dass sie jedes Jahr eigentlich mit Meisterschaft und Pokal rausgehen müssen. Das haben sie jetzt 6 Jahre lang nicht geschafft. Letzter Pokalsieg war 2020 von den Bayern. Also auch da sind sie lange, lange überfällig. Also ich glaube auch das, also ob es für Bayern noch ein bisschen mehr Druck macht, keine Ahnung. Aber ich glaube von der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen. Und natürlich das Thema Champions League, dass sie da nicht das erreicht haben, was das Einzige wäre, was besonders wäre zu erreichen für diesen Verein. Und der VfB kann da so tiefenentspannt hin. Jeder Fan kann da tiefenentspannt hin. Ich fand es gut, was Philipp gesagt hat, weil das mir auch teilweise ein bisschen zu krass wirkt gerade von, ja, wir fahren da zwar hin und ist ja, aber wir verlieren ja sowieso. Also ich glaube, mit der Haltung muss da keiner ins Stadion, muss da keiner vor den Bildschirm. Also ich hoffe, die ist am Samstagabend dann ein bisschen anders, die Haltung. Auch wenn es natürlich einfach eine Hoffnungshaltung ist und vielleicht jetzt keine realistisch gedachte, aber schon da rein sich mit dem Gedanken, jetzt sind wir halt hier und ist schöner, wir verlieren es da sowieso, das würde dem Tag nicht gerecht werden.
Nein, absolut nicht. Philipp, ich habe bei dir vorher so ein bisschen rausgehört, die Tatsache, dass die Bayern das Champions-League-Finale verpasst haben, ist eher noch ein bisschen gut für den VfB, weil sie so nicht so drüber wischen über das Pokalfinale und das nochmal eine ganz andere Drucksituation für sie ist. Ne? Felix hat es gerade angesprochen, seit 6 Jahren nicht in Berlin. Es gibt andere Vereine, die lechzen 20 Jahre danach, überhaupt nur einmal in Berlin dabei zu sein. VfB mit breiter Brust und wenn man auch so ein bisschen auch hört, was da gerne aus der Säbener Straße so kommt, Stichwort Max Eberl, wir haben gegen den VfB den Supercup geholt. Und dies und das und jenes. Da sind schon noch so ein paar Sachen, die man sich auch an die Kabinentür kleben kann, oder? Wenn man sich noch mal heiß machen will auf diesen Gegner.
Ja, selbstverständlich. Also das ist natürlich so, ja, aber also, wie gesagt, ich würd's gar nicht so sehr auf den Gegner versuchen zu projizieren. Ich würde einfach versuchen, bei mir zu bleiben, bei sich zu bleiben, beim das kontrollieren und das oder nee, da, ja. Und wir versuchen das zu, wie soll ich sagen, also das, was du einfach kontrollieren kannst, was du in deinen Händen ist, was
deine Stärke auf den Platz zu bringen.
Da genau, da musst du einfach versuchen, alles dafür zu tun, dass das zu 100% dann auch auf den Rasen kommt. Und deswegen sollte es dir eigentlich egal sein, was der Gegner und wie der Gegner und so weiter. Ich weiß auch von Gesprächen mit Sebastian Hoeneß, die wir führen durften, die nicht öffentlich wurden, dass er da auch jemand ist, der da überhaupt keinen großen Wert drauf legt auf solche Geschichten. Ja, also auf quasi auf dieses Heißmachen auf des Gegners Kosten ist nicht seine Art der Arbeit. Und wer jetzt zum Beispiel die aktuellen Videos sich reingezogen hat, die Dokumentation, die es da immer wieder auch zu schauen gibt, da siehst du ja, wie der in der Kabine arbeitet. Also nicht ausschließlich oder nicht vollumfänglich, weil es immer nur Ausschnitte sind. Aber man kann daraus schon sehr gute Ableitungen treffen, dahingehend, was er für einen Werkzeugkasten hat und wie er den nutzt. Und da gehört es eben nicht dazu, auf Kosten des Gegners irgendwie sich zu profilieren.
ich meine, in einem dieser Ausschnitte nach dem Frankfurt-Spiel dann, als alles entschieden war, sogar den Satz, wir sind die Geilsten, gehört zu haben, Felix.
Ja, richtig gut. Ich musste ihn dreimal hören, um sicher zu sein, dass er es gesagt hat, aber ich fand die Clips auch sehr schön, die Einblicke auch das, also du erhoffst dir es ja oft und du weißt, dass wahrscheinlich auch passiert, aber einfach auch wirklich gehört zu haben, wie es da kurz gerumpelt hat in dieser Hoffenheim-Kabine in der Halbzeit, das hat nochmal gezeigt, wie viel hier richtig läuft und eben auch die Reaktion danach in der zweiten Halbzeit.
Und ich würde Philipp absolut recht geben, also genau das, was du gerade auch zu Sebastian Hoeneß und seinen Methoden in der Kabine gesagt hast, das haben wir auch bei ihm in der Pressekonferenz zu Folgenbeginn gehört in Frankfurt, dieser Stolz mit der Champions League im Rücken, in der Tasche sozusagen, jetzt nach Berlin zu fahren, dieses größte Spiel, das der deutsche Fußball hat. Genau.
Du hast ja eingeleitet mit dem Satz, wie er da abgegangen ist in Frankfurt, und das war ja wirklich was Untypisches, was man vielleicht hier und da ein bisschen öfter noch, also so ein Zwiespalt zwischen, will ich das öfter sehen oder will ich es genau so, nämlich extrem selten, dann ist es richtig besonders, weil also wirklich kurz ausgebrochen, die Faust hoch applaudiert, da ist wirklich was, sich einfach was gelöst in ihm irgendwo und einfach richtig, richtige Euphorie gewesen vor der Kurve und so ein bisschen, auch wenn er es nicht nachgemacht haben wollen wird, aber halt so ein bisschen dieses Klopp-Ding einfach mit der Faust Richtung Kurve, das war schon ein besonderer Moment, glaube ich, und wenn sie die Attitüde allein von der kleinen Szene da und dann auch danach endlich mal mitgehüpft vor der Kurve mit allen Spielern auch, sie glaube ich richtig als Teil mit eingebunden diesmal, wenn sie die mitnehmen können nach Berlin, dann kann das schon ein ziemlich schöner Abend werden.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, zumal ja, du jetzt wirklich losgelöst von der Liga. Ich glaube, da hat man auch bei Sebastian Hoeneß gesehen, dass da wirklich der Druck abgefallen ist. Das wollte er unbedingt erreichen mit dem Team. Und jetzt hast du die Sahne auf der Kirsche. Wie hat das Marc von Bommel damals gesagt? Keine Ahnung, Philipp, habe ich schon wieder fast vergessen. Also als Tüpfelchen auf dem I, möchte ich sagen, ja, hast du dieses Riesenspiel, das größte Spiel, das der nationale Clubfußball zu bieten hat, vor den Augen der Öffentlichkeit, vor einem Millionenpublikum im Fernsehen, vor fast 80.000 im Berliner Olympiastadion. Es kann größer und schöner nicht werden. Und ich finde, dass dieses Spiel wie gerufen kommt. Und man kann sich ausschließlich als VfB-Fan oder als jemand, der sich mit dem VfB beschäftigt und wir, die ihn auch hier journalistisch begleiten, man kann sich ausschließlich freuen auf diesen Festabend, der es für den VfB werden wird, auch noch im Laufe des Tages in der Stadt.
Ich glaube, ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt an dieser Stelle. Es ist Deutschlands größtes Spiel. Es gibt kein größeres. Das ist das größte Fußballspiel, das du in Deutschland bestreiten kannst. Und es gehört sich einfach, dass das auch den entsprechenden Rahmen bekommt. Und diesen Rahmen bekommt es, wenn da 75.000 diese Schüssel voll machen und zumindest 50.000 davon gehen da aus richtigen Beweggründen hin und nicht, weil sie von irgendeinem Sponsor eingeladen werden und nachher sich Scampi-Spießchen und Häppchen reinfüllen, sondern sie gehen dahin, weil sie Fußball lieben und weil sie ihren Club lieben. Und wenn sie das hochhalten, wenn sie das feiern, wenn sie das zum Hauptantrieb machen, dahin zu gehen. Das Ergebnis ist eigentlich irrelevant, sondern die Teilhabe ist relevant. Und die fängt nicht an um 20.00, wenn Svenja in ihre Pfeife pfeift, sondern die fängt an, wenn du nach Berlin reist. Die fängt dann an, wenn du dich im Hotel triffst mit Gleichgesinnten, wenn du auf dem Alex bist, wo sich die Fans treffen den ganzen Tag, wo du dort einfach nur dieses Gefühl feierst, Teil dessen sein zu dürfen, sein zu können. Und damit hast du in gewissermaßen eine Pflicht. Und wenn du diese Pflicht, wenn du die erfüllst, dann wird es ein großartiger Tag für dich werden. Dann wird es ein Tag werden, über den du nach Jahrzehnten noch sprichst. Ich war 2013 dort. Ich hab dieses Spiel gegen Bayern schon mal gehabt, am gleichen Ort, in dem gleichen Spiel, mit dem gleichen Pokal, den es zu gewinnen gab. Und wir haben es verloren. Hätten wir es 10 Minuten länger noch spielen dürfen, das Spiel, hätten wir es gewonnen, 100%ig. Ja, wenn Okazaki diese Bude macht, diesen scheiß Kopfball da reinkriegt, dann ist das Spiel, kippt es komplett. Aber das ist nachher nicht relevant. Darüber redet kein Mensch mehr heute. Sondern du redest darüber, wie du mit deinen Freunden, mit deinen Leuten, mit deiner Posse, wie auch immer du das nennen möchtest, diesen Tag oder diese Tage in Berlin verbracht hast, diese unzähligen Geschichten, die dabei entstanden sind. Darüber sprichst du noch in Jahrzehnten. Und darum muss es allen gehen, die da am Wochenende hinfahren.
Wieso muss ich jetzt an die Westend-Klause denken und dann dich nach dem Finale?
Vielleicht. Du.
Ja, du hast vollkommen recht. Das sind diese ganz vielen kleinen Momente. Und vor allem, du hast ja jetzt nur ein Jahr Abstand. Du weißt ja noch ganz genau, wie überragend das letztes Jahr war. Und da war es ja wahrscheinlich noch mehr als dieses Jahr der Fall, dass einfach zwei Fanlager da waren, diese Stadt eingenommen haben und das im positivsten aller Sinne, beide komplett happy dabei zu sein. Natürlich war beim VfB ein bisschen mehr Druck drauf, aber das war ja einfach nur eine Glückseligkeit von egal wem, ob es eine Arminia war, ob es die VfBler waren. Das war ja großartig, Stimmung war großartig, Choreos waren großartig und das hat alles dem Abend den Rahmen gegeben. Und zum Thema kleine Momente, mittlerweile sind ja, glaube ich, die meisten Pokalkarten schon verschickt. Da fängt es ja schon allein an. Das ist das Ding, das ist ja auch bisschen oldschool noch, kein Print at Home, sondern wirklich gescheit ausgedruckt, da zahlst du auch ein bisschen Versand drauf, aber ist halt so, hast schön in der Hand, gescheites Papierticket, damit fährst du nach Berlin hoch, wann auch immer, wie auch immer, da fängt es alles ja schon an und dann diese ganzen Geschichten mit Fantreff am Alex und dann geht's Richtung Finale und dann möglicherweise ein Empfang und eine Feierei, das ist schon Wahnsinn.
Und eben nicht nur dann für die Fans, sondern eben auch für die Spieler. Wir haben es vorher bei Tobi Rathgeb gehört, das ganze Prozedere am Tag vor dem Spiel, am sogenannten Matchday Minus One. Sorry, Olli, an der Stelle. Aber so wird das nun mal genannt. Also das, was sich am Freitag dann abspielt, Pressekonferenz, Abschlusstraining und, das wird zelebriert. Wir zelebrieren an der Stelle auch noch eine Kategorie, die in diesem Podcast eine feste Größe ist.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Und blicken auf ein paar Spieler des FC Bayern. Fangt ihr mal ein bisschen an. Wir haben ja zuletzt das Rotationsspiel gehabt, wo wir so ein bisschen die Spieler im Fokus hatten, die vielleicht nicht so oft bei den Bayern auf dem Platz stehen. Aber in dem Fall holen wir jetzt mal die Knaller raus, oder? Da müssen wir uns nichts vormachen. Der FC Bayern wird alles aufbieten, was er aufbieten kann. Felix, willst du mal anfangen?
Ich finde, Knaller ist ein guter Übergang, weil ich nehme einen diesmal, der, glaube ich, bei mir mit am meisten Anspannung auslösen würde, jedes Mal, wenn er den Ball an seinem Fuß hat, weil dann einfach in irgendeiner Form immer Gefahr herrscht, ist Olise für mich. Ich kann die Stats vorlesen, die meisten wissen es sowieso, 15 Tore, 19 Vorlagen, Höchstwert in der Bundesliga und eben auch einer, fand ich ganz interessant, mit 5 Stück auch die meisten Pfosten- und Lattentreffer individuell, also eben auch mal einer, der nicht unbedingt treffen muss, aber wenn er dir in der 3. Minute das Ding ans Lattenkreuz jagt, halt schon mal so ein bisschen Warnschuss geben kann. Also ist wirklich einer, bei dem ich mit am meisten in Anführungszeichen, in Großanführungszeichen Panik kriege, wenn der am Ball sein wird. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Einzelkönner bei den Bayern.
Nämlich Herr Meisel.
Dayot Upamecano. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, mich für den Sportskameraden Tah entschieden.
Ja, richtig.
Und dazu stehe ich weiterhin, aber ich hatte damals, glaube ich, gesagt, Tah ist für mich der beste deutsche Abwehrspieler und wenn wir das Ganze dann ein bisschen aufbauen und gehen auf weltweit, dann fallen mir keine 3 ein, die besser sind als Upamecano. So, ja. Vor allem, weil er über die Jahre jetzt halt seine fatalen Fehler oder Aussetzer abgelegt hat, die früher sein Spiel so ein bisschen geprägt haben oder auch vielleicht nicht geprägt, aber halt immer auch dafür gesorgt hat, dass man ihn eher unterbewertet, anstatt realistisch bewertet. Mittlerweile zeigt er einfach konstant, was er kann. Und der ist so gut, ey. Also, dass da schon eigentlich einem fast die Superlative ausgehen. Und nichtsdestotrotz musst du halt dann darauf hinarbeiten, dass er eben nicht so gut sein kann, wie er eigentlich ist. Und das ist ein Schlüsselspieler in dieser Mannschaft und Schlüsselspieler sind gern halt auch dann unsere Kandidaten hier. Und ich hoffe, dass es Undav Demirovic.
Da ist der Ohrwurm.
Ja, dass sie es hinbekommen, ihm Aufgaben zu stellen, die er eben nicht alle bewältigen kann. Ja, und da geht halt vielleicht eine Tür auf.
Vor allem dieser letzte Sprung, den Upamecano zuletzt gemacht hat, war ja immer so ein bisschen in der Liga eigentlich ein bisschen über jeden Zweifel haben, aber in der Champions League den einen oder anderen Bock. Jetzt in dieser Saison war er in der Champions League mit der Beste bei ihnen, auch gerade gegen Real, gegen Paris. Ja, super Spieler, wird glaube ich auch bei der WM eine große Rolle spielen. Ja. WM ist das Stichwort. Die Minute muss ich mir nehmen, liebe Leute. Vielleicht ist es gar nicht Oliver Baumann, sondern Manuel Neuer.
Oh la 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 la.
Kurz auf Topic, ganz kurzer Exkurs. Ich finde das alles, und wir wissen es natürlich noch nicht zu 100%, weil die Kadernominierung erst am Donnerstag startet, aber ich finde das alles, was da gerade passiert von Seiten von Julian Nagelsmann und dem DFB, unsäglich. Nicht, weil ich irgendwas gegen Manuel Neuer hätte, ganz im Gegenteil, aber ich finde das einfach nicht in Ordnung, auch menschlich nicht in Ordnung. Wir auch aus VfB sich kennen, Olli Baumann, lange, er hat uns auch schon oft den letzten Nerv geraubt, hat teilweise Elfer gehalten, Zeitspiel, trotzdem ist es ein guter Typ. Ich finde das, was da gerade passiert, auch ein Kommunikationsdesaster, hat jetzt mit dem Pokalfinale an und für sich nichts zu tun, aber ich nutze einfach den Player to watch, nehme Manuel Neuer und habe tatsächlich so ein bisschen,
einfach mal vor die Tür.
Es ist wirklich so, dass ich auch nach der UNDAF-Geschichte, und dann hat er sich ja hinterher dann ein bisschen fahrenscheinig entschuldigt, aber ich bin wirklich kein nachtragender Typ. Ich bin dann auch einer, der Entschuldigungen annimmt und sagt, okay, komm, lass gut sein, lass weitermachen. Aber was da jetzt zuletzt passiert ist, also ich muss an deinen Satz, Philipp, denken, den du bei unserer 400. Sendung vor Live-Publikum gesagt hast. Du hast einen Satz gesagt, der kam wieder raus in meinem Gedächtnis. Für Julian Nagelsmann wird keiner dieser Spieler durchs Feuer gehen. Und genau das bestätigt sich durch das. Wer geht denn für diesen Trainer noch durchs Feuer, der bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Länderspiel gegen Ghana in Stuttgart Alex Nübel neben sich sitzen hat und sagt, ist eigentlich klar, Olli Baumann ist die Eins und Alex Nübel ist die Zwei. Das hat er so gesagt bei der Pressekonferenz in Stuttgart, der noch irgendwas erzählt von Rollengesprächen und was soll denn im Mai anders sein als im März. Und jetzt guck dir an, was im Mai anders ist als im März. Dass Manuel Neuer, sobald er den Arm hebt, und ausnahmsweise ist es nicht der Reklamierarm, sofort ins Tor steht und machen kann, was er will, sich ins gemachte Nest setzt, während andere die Quali spielen. Ich halte das für nicht gut. Ich halte das für, wie gesagt, kommunikativ und in der Außendarstellung desaströs. Und trotzdem ist Manuel Neuer natürlich ein Riesentorwart, den du überwinden musst, der, wenn die Wade nicht mehr zwickt unter der Woche, am Samstag eben zwischen dem Pfosten stehen wird bei den Bayern. Und natürlich ist Manuel Neuer einer, der hin und wieder auch mal die Unhaltbaren hält. Und das reiht sich dann ein bisschen in das ein, Philipp, was du gesagt hast zu Upamecano. Da wird die Offensive des VfB, die aber weiß, wie man Tore schießt, die selten bei die Null vorne stehen hat, die Aufgabe bekommen, eben auch Manuel Neuer zu prüfen, vor Aufgaben zu stellen. Und vielleicht ist es dann doch nicht Manuel Neuer, sondern Oliver Baumann nach dem Pokalfinale.
Es gibt ja auch noch eine Serie zu verteidigen, ne? 21 Auswärtsspiele mit mindestens einem Tor, ja.
Und offiziell ist das, glaube ich, ein Auswärtsspiel, ne?
Natürlich ist es ein Auswärtsspiel, klar. Ja. Deswegen hast du auch die Marathonkurve bekommen.
Ja, deswegen, das wird sehr, sehr spannend. Ich habe übrigens die Freude, nur um diesen Punkt abzuschließen, ich darf am Donnerstag nach Frankfurt fahren zu der Kadernominierung. Ich reibe mir jetzt schon die Hände und freue mich wie ein kleines Kind. Und bin gespannt auf die Argumentation des noch Bundestrainers. Nächste Kategorie.
Bitte sag ihm, Herr Nagelsmann, sehen Sie es doch einfach positiv. Spätestens im Achtelfinale ist ja eh Schluss. Ja, dann haben wir es alle hinter uns.
Gut, Exkurs Ende. Themenwechsel. Nächste Kategorie.
Der Mein VfB Kicktipp. Zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Bet365 Sportwetten sieht für das Pokalfinale ja schon auch die Favoritenrolle beim FC Bayern München. Na klar, 1,3 gibt's auf den Sieg der Bayern, 5,25 auf ein Remis nach regulärer Spielzeit, also sollte es in die Verlängerung gehen, und 7,5 auf den Sieg des VfB Stuttgart. Und trotzdem glaube ich, wenn ich Philipp Meisel richtig zugehört habe, und er grinst schon so, ich mag das, hat er einen Tipp, der sich gewaschen haben könnte.
1-0 unter von Demirovic. Verlängerung wahrscheinlich, aber die machen das vorm Everknallen.
Ich krieg schon Gänsehaut. So, willst du zuerst, Felix, oder ich? Wenn was von mir kommt, ist eigentlich klar im Pokal diese Saison.
Dann mache ich mal zuerst. Ich war auch 2013 dort und ich werde nicht anfangen, da hochzufahren am Freitag und am Samstag und hier auf eine Pleite tippen. Deswegen drehe ich das Ergebnis von 2013 um 3-2 VfB.
Ja, ich habe das jetzt so ein bisschen als Marotte durch die Pokalsaison getragen und es hat nie funktioniert, was den Tipp angeht, aber immer mit einem Erfolgserlebnis für den VfB geendet. Deswegen sage ich auch jetzt wieder, Spiel geht in die Verlängerung, und ich sag auch 2-1 VfB, 1-1 nach regulärer Spielzeit. Und ich sehe tatsächlich das, was Philipp in der vergangenen Woche so vor dem Frankfurt-Spiel ein bisschen gesagt hat. Ich sehe irgendwie eine Ecke und einen Kopfball.
Schon wieder.
Ja, ich sehe das irgendwie.
Auf einmal.
Am liebsten, da mache ich auch keinen Hehl daraus, wäre mir so eine Ecke und ein Kopfball in einer Situation, in der der Gegner eigentlich nicht mehr antworten kann. Also so mit als eine der letzten Aktionen im Spiel, natürlich. Das brauchst doch das Spielglück und den Spielfilm auf deiner Seite gegen den FC Bayern, das ist doch gar keine Frage. Aber komm, 2-1 nach Verlängerung.
So, guck mal.
Und dann
aus der Nummer hier rausgehen. Komm,
ja, Leute. Kribbelt's, glaube ich, bei uns allen. Also wir haben alle zu Beginn Philipp Meisel gehört, wie er die Champions-League-Hymne gesungen hat.
Gesungen, ja, genau.
Ja, versucht hat zu singen. Wir hören jetzt schon wieder, ich versetze mich jetzt schon ins Berliner Olympiastadion, 75.000 Zuschauer, die Marathon-Torseite voll mit VfB-Fans und Gesängen. Ich höre dieses Allee VfB, das Felix, glaube ich, auch sehr gerne mag. Und ich kann, glaube ich, oder wir können an der Stelle nur allen VfB-Fans, die das Wochenende oben verbringen oder auch nur hier unten vor dem Fernseher, wo auch immer mitfiebern mit dem VfB, sagen, genießt dieses Spiel, dass der VfB zweimal hintereinander das Pokalfinale erreicht. Weiß nicht, ob wir das überhaupt nochmal erleben werden. Und das darf man nicht als selbstverständlich erachten. Das ist was ganz, ganz Besonderes, Felix.
Ja, das ist großartig. Jeder, der gegen Bielefeld dabei war, ob Public Viewing, ob in Berlin, jetzt haben sie ja auch eine kleine Art Public Viewing gemacht, ist ja auch schon ausverkauft. Ich glaube, 18.000 Leute ein bisschen aufgestockt. Also ich glaube, der Hype ist wieder mal real. Mal gucken, ob sie es krönen können. Aber wie gesagt, du kannst ja so entspannt dann nach Berlin fahren und dieses Spiel beobachten. Und dann gucken wir mal, was am Ende bei rumkommt. Aber die Feierlichkeiten sind so oder so eingeleitet.
Wir sind mit einem großen Team für euch vor Ort. 4 Kollegen von uns sind oben, begleiten euch und informieren euch über das ganze Wochenende in Berlin. Das versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen euch da mitzunehmen. Es wird einen Live-Blog geben, es wird ein Instagram-Live geben, es wird einen Podcast geben, den wir dann hier am Pfingstmontag aufnehmen werden, also am 2 Tage nach dem Finale dann. Wir versuchen euch das bestmögliche Paket zu schnüren im gesamten Team. Und Philipp, haben wir noch was Organisatorisches hinten raus? Abo-Aktion, ne?
Abo-Aktion haben wir für euch, genau. Wir haben ja immer noch läuft diese, die läuft nicht mehr halt, die lief bis zum 16. so, Trikot-Aktion. Jetzt haben wir eine neue für die Pokalwoche. Wir packen euch alles, was ihr dazu wissen müsst, in die sogenannten Shownotes und wünschen jetzt der Veranstaltung einfach nur einen sportlich fairen Verlauf, liebe Leute. Dann wird es schon.
Es war ganz hervorragend. Danke euch. Philipp, viele Grüße. Willst du nochmal singen oder versuchen? Oder?
Nein. Ich habe, tut mir leid, ich möchte jetzt eigentlich positiv aus dieser Sendung raus, wenn es irgendwie geht.
Felix, schöne Grüße nach Ulm und viel, viel Spaß auch dir dann am Wochenende.
Wir sehen uns alle. Einfach alle.
Alle drei zusammen. Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.